Herzlich willkommen zu Sharkbite Ausgabe Nummer 77. Die Saison im Zeichen der Einzelkritik. Das war eigentlich mal der übergeordnete Plan. Ja, manchmal muss man das tagesaktuell anpassen und macht das natürlich nicht alleine. Der Markus ist wie immer mit dabei. Hallo Markus.
Hallo Tube, willkommen in einer neuen Zeitrechnung.
Ja, wir lassen die Katze auch direkt mal kurz aus dem Sack. Für alle, die dies noch nicht mitbekommen haben, bevor sie den Sharkbite hören, die Kölner Haie haben sich vom kompletten Trainerteam getrennt, bis auf Thomas Brandl, mit dem wird noch gesprochen. Das heißt, Uwe Krupp, Clément Jodoin, Ron Pesco und Torwarttrainer Ilari Nekel sind nächstes Jahr nicht mehr hinter der Bande der Kölner Haie. Und da werden wir natürlich gleich drauf eingehen. Und danach dann natürlich auf die Einzelkritik, so wie wir es eigentlich vorhatten. Das heißt, es wird im Zweifelsfall auch ein bisschen länger heute. Aber es gibt natürlich auch noch ein paar andere Sachen. Und die ziehen wir einmal kurz vor. Und zwar die U15, der Junghaie. Die hat am letzten Wochenende ja das Sechser-Turnier um die deutsche Meisterschaft ausgespielt, ist am Ende Dritter geworden. Im letzten Spiel gab es die einzige Niederlage von den fünf Spielen gegen Augsburg. Das hat aber gereicht, um es nicht zu werden, denn Mannheim und Augsburg sind dann an den Junghaien noch vorbeigezogen am letzten Tag. Mit einem Sieg gegen Augsburg wären die Junghaie allerdings tatsächlich deutscher Meister geworden in der U15. Der dritte Platz ist aber bisher die beste Leistung, ne, in dem Bereich, den die Haie aktuell zu bieten haben. Denn wie gesagt, die U20 früh raus und die U17, und da kommen wir jetzt zu, die legen am nächsten Wochenende los mit den Playoffs. Da gab es am letzten Wochenende gegen den abgeschlagenen Letzten, gegen den EV Füssen, ein 6:1 und ein 11:0. Das reichte, um am Ende tatsächlich Dresden noch von Platz 2 abzufangen, die nämlich dann gegen Landshut sonntags morgens verloren haben. Somit gehen die Junghaie von Rang 2 ins Rennen. Und für Landshut auf der anderen Seite, die Dresden auf 3 geschossen haben, war es der Eintritt in die Top 8 noch. Die haben es tatsächlich am Ende dann noch geschafft, an Schwenningen vorbeizugehen und die auf den 9. Platz zu bugsieren. Haushoher Favorit in der U17, das haben wir letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, die Jungadler Mannheim, die gehen mit 72 Punkten in die Playoffs. Junghaie und Dresden auf 2 und 3 mit je 51, Düsseldorf 49, Iserlohn auf 5, 46, Eisbären 44, Ingolstadt und Landshut jeweils mit 40. Und der interessierte Zuhörer hat es mitbekommen, das heißt, die Playoffs im Viertelfinale, Best of 3 bei der U17, dann Kölner Junghaie gegen den ERC Ingolstadt. Und jetzt kommen wir zu was Schönem, Markus. Das können wir bei so Jugendsachen nicht oft sagen, ne? Aber dadurch, dass die Haie die Saison Abschlussfeier auf den Samstag gelegt haben, ab 13 Uhr rund um die KA2 und in der KA2 glaube ich auch. Ey Leute, bleibt einfach für die U17 direkt da, ne? Die spielen um 16.30 Uhr. Bei der U17, ich weiß nicht, ob es in den Playoffs anders ist, in der normalen Saison ist es so, da wird das Eis zwischen Warm-up und Spielbeginn nicht gemacht, sondern da werden im Prinzip einfach nur die Pucks eingesammelt. Das heißt, ab 16 Uhr ist das Eis dann für die Jungs belegt normalerweise. Ja, und wer um 13.30 Uhr das Ganze anzugucken, ne, kein Bühnenprogramm, der kann auch danach direkt da bleiben, die U17 gucken. Ich habe schon die Nachricht bekommen. Ja, ich habe schon die Nachricht bekommen, es wird wieder Currywurst bei der U17 geben, das Heimmaul ist wieder komplett auf. Und wird von den Eltern wieder komplett bewirtschaftet. Auch da, wenn ihr da was esst, geht das natürlich komplett an die Jugend. Einfach da bleiben und machen. Spiel 1, Samstag 16.30 Uhr, Spiel 2 am Sonntag um 12 Uhr. Und sollte Spiel 3 nötig sein, ist das dann am Mittwoch darauf folgend, 27.03. in Ingolstadt. Aber schöne Paarung da, ne? Also Mannheim gegen Landshut, nicht schlecht. Dresden gegen die Eisbären Juniors und natürlich NRW-Klassiker, die DEG gegen die Iserlohn Roosters, ne?
Ja, das verspricht spannende Spiele.
Jetzt gucke ich mal gerade, ob ich es noch ganz schnell auf die Kette bekomme in der U20. Genau, da sind beide Serien nach dem ersten Wochenende mit 1:1 im Halbfinale, Eisbären gegen Krefeld und DEG gegen Landshut, also auch da wird bei beiden Serien nochmal das komplette Wochenende gebraucht, mindestens, um da die Finalteilnehmer zu ermitteln. Ja, Markus, Saisonabschluss, ne, können wir auch schon mal sagen, wir sind auch da, ne, werden da irgendwo rumlaufen, sprecht uns gerne an. wer da ein bisschen
Wir
Bock
werden da
drauf
sein.
hat.
Ja.
Mal gucken, wie das, wie gesagt, die Eier haben noch keine Einzelheiten veröffentlicht. Stand jetzt, wir nehmen auf am Mittwoch um ja so 3:30, 4 Uhr. Also wenn da noch irgendwas kommt dazu, dann bringen wir das natürlich auch noch mit rein, wenn das jetzt während der Aufnahme irgendwie noch dazu kommt. Aber bisher haben die Haie noch keine Einzelheiten veröffentlicht, außer eben die Anfangszeit um 13 Uhr rundum und in der KA2. Ansonsten, wir haben viele positive Nachrichten bekommen bezüglich eines Treffens, eines runden Tisches, wie auch immer man das nennen kann, um sich mal ein bisschen über Eishockey mit uns auszutauschen. Und wir haben jetzt einen Termin, den werden wir auch noch mal an anderer Stelle natürlich veröffentlichen. Und zwar am 5.4., das ist der Freitag nach Ostern, um circa 19 Uhr. Wir haben noch keine Location, da kommt es natürlich auch ein bisschen drauf an, wie viele Zusagen wir bekommen. Wir versuchen aber natürlich, was in der Nähe eines Bahnhofs zu bekommen, dass eben Anreise und Abreise für die meisten relativ gut möglich ist. Ja, Deutz, mal gucken, ne? Joe Champs, Deutzer Brauhaus bietet sich je nach Größe der Gruppe eben an. Dann kann man eben auch, wenn man mit dem Auto anreist, im Kölner Reeder Parkhaus parken oder ähnliches. Das kommt aber noch mal extra raus. Aber wer sich da schon anmelden möchte, schreibt uns das gerne. Gehen wir am Ende der Folge auch noch mal drauf ein. So, Markus, und jetzt drehen wir mal die Uhr 1,5 Stunden zurück. Mittwoch, 20. März, 14 Uhr. Veröffentlichung der Kölner Haie, Entscheidungen zum Trainerteam. Wir haben es eben gesagt, Uwe Krupp, Ron Pesco, Clément Jodoin und Ilari Näkel sind nicht mehr bei den Haien, beziehungsweise die Haie haben sich von ihnen getrennt.
Ist das jetzt der Radikalschnitt, den man erwartet hat oder erwarten durfte? Ich glaube, man kann getrost sagen, ja, ist er.
Ich sage noch
Und
mal dazu, mit Thomas Brandl spricht man noch, der als Development Coach dabei war und ja auch mit seiner vorherigen Tätigkeit als U20-Trainer ja da auch einen richtig guten Übergang schaffen kann. Da bin ich auch so weit zu sagen, ne? Da macht man nichts falsch, glaube ich, wenn man den in der Stelle hält, weil ich wüsste jetzt auch nicht, wer sowas aktuell intern heraus besetzt werden könnte, müsste man ja noch einsuchen wieder.
vollkommen richtig. Also wenn es halt um die, sagen wir mal, die Schnittstelle zwischen Nachwuchs und Profis geht, da macht man, glaube ich, nichts falsch, wenn man was man halt in dem Posten belässt. Aber alles, was darüber liegt und Verantwortlichkeiten hatte bei den Profis, da hat man halt wirklich jetzt die Reißleine gezogen und gesagt, ja, das war's
Ja,
dann.
Arne ist auch noch da, ne?
Ja, gut. Er hat jetzt aber nicht wirklich was für die Taktik fürs Spielgeschehen
Das stimmt.
beigetragen, sondern, ne, ist halt dann der Fitnesscoach und daran hat es ja selten gemangelt in der Vergangenheit.
Ja, zumindest
Und
konnten die Haie im letzten Drittel immer zulegen und am Ende nochmal einen Push geben, auch wenn es vorher scheiße aussah. Aber ja, das war auf jeden Fall immer drin. Gehen wir es mal einzeln durch, ne? Ich fange mal bei Ilari Näkel an. Das ist für mich der überraschendste von den Vieren tatsächlich. Weil, das muss man ja auch sagen, ne, als Torwarttrainer, er hat es ja zumindest in der letzten Saison geschafft. Ich meine, letzte Poggi-Saison war er schon da, oder?
ja,
Ja,
kann,
ne, also
ja,
hat
ich
Poggi
glaube schon.
damals halbwegs stabilisiert, hat Pante letztes Jahr zu guten Leistungen gebracht und natürlich dieses Jahr mit Tobi Antschitschka da den Haien eine richtig gute Nummer 1 ins Tor gestellt. Auf der anderen Seite muss man eben dann aber auch sagen, dass Pante dieses Jahr hintenübergefallen ist, ne?
Ja, genau, ich glaube, genau das ist dann der springende Punkt. Also auch wenn man die Statistiken von Anschlag über die ganze Saison sich anguckt, ne, sein Start war ja auch eher schleppend und sagen wir mal mäßig. Er hat am dritten Spieltag das Spiel in München halt gewonnen mit einer sehr guten Fangquote. Danach hat er dann aber, ich glaube, war das nicht eben kurz gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Starts hintereinander gehabt, wovon er zwar 4 gewonnen hat, aber seine Fangquote war halt in den Spielen unterirdisch, muss man ganz ehrlich sagen. Und das hat sich danach dann gebessert, aber es gab immer wieder dann so Spiele zwischendrin, wo wir dann auch immer gesagt haben, wäre es nicht eigentlich das Spiel, oder ist es nicht das eine Spiel zu viel gewesen, wo ein
Nimm dir nicht die ganzen Argumente für gleich schon.
ja, ich kann ja darauf verweisen, dass ich das selbst schon gesagt habe, ne? Aber du weißt ja, worauf ich hinaus will. Und daher glaube ich, ist der Schnitt oder der Schritt da, sich von der Hecke zu trennen, wahrscheinlich auch der richtige.
Ich mache mal weiter mit Clément Jodoin. Wir haben, glaube ich, letzte Woche schon mal drüber gesprochen. Der gute Mann ist jetzt in einem gesetzten Alter, wo man sich auch gerne zur Ruhe setzen kann und darf und will. Ne? Ich weiß nicht, ob der, auch wenn er nicht jetzt die Trennung vor den Latz geknallt bekommen hätte, nächstes Jahr überhaupt noch dabei gewesen wäre oder ob man sich da einen neuen gesucht hätte. Ich meine, er
Ich
hat ja
meine auch,
dieses Jahr schon mal
ja.
nur auf Bitten von Uwe Krupp, glaube ich, gesagt, er macht noch mal ein Jahr.
Genau, richtig. Genau so war das nämlich auch. Und deswegen, das kommt jetzt auch nicht überraschend.
Ron Pesco eher für den Angriff verantwortlich bei den Co-Trainern, ne? Also
Und
Clément
Special
Jodoin eher
Teams, Powertrainer.
Defensive, Ron Pesco Angriff und Special Teams, genau. Du hast es am Anfang oder das haben wir im Vorgespräch gehabt. Kommen wir nächstes Mal oder übernächstes Mal drauf zu. Saisonwette. Markus und die Special Teams, das war nicht ganz so der Freund bei der Saisonwette. Und da muss man dann
Nicht so
sagen, ne,
gut
wenn
mit.
das Ron Pescos Steckenpferd ist, ja, dann hat er da auch einen Teil dran. Und er war ja, glaube ich. Ich ziehe mir das jetzt aber noch mal nebenbei am längsten in Köln, ne? Also der war doch auch schon unter vorherigen Trainern und ist nicht erst von Uwe Krupp, glaube ich, zum Co-Trainer gemacht worden. Ich meine, der war wenigstens schon mal als Praktikant in Anführungszeichen schon mal da vorher und irgendwas war da doch noch.
Der ist da gewesen seit 2019.
Ja, und vorher war er schon mal 2014,
Ja,
15 da.
2014 war auch schon mal da, genau.
Genau, und war dann eben 19, 20 unter Mike Stewart da und dann eben bei Uwe Krupp geblieben. Also wie gesagt, der ist der am längsten schon da ist. Von daher auch da standen dann die Zeichen auf Abschied. Ja, und Uwe Krupp, ne? Was hatten wir letztens? Längster Trainer der Kölner DEL-Geschichte?
Ja,
Der inzwischen in seiner zweiten Amtszeit ist jetzt mal unabhängig davon, wenn du beide Amtszeiten zusammenrechnen würdest, wo du dann landen würdest, natürlich. Ja, wir haben es. Ich sag mal, spätestens seit dem Derby in Düsseldorf kennt ja, glaube ich, jeder unsere Meinung dazu. Ne? Und ich glaube, das ist ja auch kein. Das braucht man auch nicht hinterm Berg halten, dass wir der Meinung sind, mit Uwe Krupp war es am Ende nicht mehr möglich, was zu machen, beziehungsweise Meister zu werden. Auch, und das habe ich ja auch ganz offen und ehrlich gesagt, ich mir das eigentlich wünsche. Ne? Also das war ja der Traum der Haie, das war der Traum von Uwe Krupp, dass diese Verbindung zusammen Meister wird. Es hat aber nicht gepasst.
ja, das ist halt das Wunschszenario gewesen, worauf man hinarbeiten oder hingearbeitet hatte oder hinarbeiten wollte, je nachdem, wie Seite man das betrachtet. Und man muss sich halt oder musste sich halt eingestehen, spätestens jetzt, wahrscheinlich auch schon ein paar Tage vorher, dass das einfach nicht so in die Realität umzusetzen ist.
Und ich lasse
Aus
das
welchen Gründen auch immer.
gerne noch mal Revue passieren. Ne? Uwe Krupp kommt, gewinnt sein erstes Spiel, die Streak der Haie mit, was waren es, 17 oder 18 Niederlagen in Folge ist vorbei. Und die Haie gehen mit Uwe Krupp weiter. Dann kommt Corona. Alles, was die Haie und Uwe Krupp sich zurechtgelegt hatten, ist in diesem Moment verpufft. Und man musste wieder ganz von vorne anfangen. Das ist jetzt allerdings bei Uwe Krupp jetzt nicht ganz so die Spezialität. Und wir haben es in dieser, beziehungsweise wir haben privat drüber gesprochen, weil in der Corona-Saison gab es den Sharkbite ja tatsächlich nicht. Aber wir haben oft drüber gesprochen. In dieser Saison haben einige Teams einfach versucht und junge Spieler spielen lassen. Was haben die Haie gemacht? Die haben Spieler zum, ich sage jetzt einfach mal, Mindestlohn verpflichtet, so wie es öffentlicher stand. Mit Zalewski, ich glaube mit Ferraro wäre der zweite und haben es trotzdem nicht geschafft. Und in der Zeit, wo andere Spieler die Jungen etwas weiterentwickelt haben, sind die Haie in dem Bereich komplett stehen geblieben.
Richtig, da haben
Und
sie
das
halt
hast du in
definitiv
der,
einen Schritt zurückgemacht.
genau, dass du die Playoffs dann verpasst hast, schön und gut in dieser Saison, hat es im Zweifelsfall auch keine Sau interessiert. In der Saison danach immer noch Zuschauerrestriktionen, ein bisschen besser war es schon. Die Haie rutschen mit einem 0:0 am letzten Spieltag in die Pre-Playoffs auf Platz 10 rein. Man darf nicht vergessen, in dieser Saison lag auch diese Serie von 19 Niederlagen in 22 Spielen, also nur mit drei Siegen zwischendrin mal, die Uwe Krupp überlebt hat irgendwie. Und dann hast du das Glück, in den Pre-Playoffs auf Ingolstadt in der Saison zu treffen, die du im Griff hast, dann weiterkommst und dann halt gegen den dann werdenden Meister gegen Berlin halt keine Chance hast. Und auch da hast du wieder die Ausrede, ja, wir sind aber gegen den Meister ausgeschieden, die waren so viel besser als wir.
Ja gut, das ist halt immer einfach, ne? Oder man macht es sich halt dann gerne einfach. Und das ist halt auch so ein generelles Problem halt, was ich oder wir halt über die ganzen Jahre in Köln immer wieder gesehen haben und auch erwähnt haben und ich müde werden, es immer wieder anzusprechen, dass, sagen wir mal so, der Gegenwind auf der Geschäftsstelle und im Team ist nach außen gesehen nicht wirklich vorhanden. Also wir hatten es. Vor Corona war es, glaube ich, wo wir immer darüber auch gesprochen, privat immer von der sogenannten Wohlfühloase in Köln. Ne? Und das ist ein Ding, was sich irgendwo wie ein roter Faden durchzieht und was mir immer so ein Dorn im Auge bleiben wird, wenn ich an manche Sachen denke, dass man da vielleicht ein bisschen konsequenter im Handeln sein sollte und dass man, ja, solche Schritte, wie man jetzt heute gemacht hat, gut, das war von langer Hand eigentlich zu sehen, dass es so kommen wird, aber dass man da auch in anderen Bereichen mal konsequent einfach ist.
Es kam die Jubiläumssaison der Haie, ne? Es kam ein Gesellschafter der Haie, der sagt, in 3 Jahren kann man einmal, zweimal oder dreimal Meister werden. Letztes Jahr ist man es nicht geworden, man ist aber mit einem verbesserten Kader, weil eben auch mehr Geld zur Verfügung war, wieder, ist man immerhin in die Top 6 gekommen, um dann im Viertelfinale blöd an Mannheim zu scheitern, wo wir ja damals auch schon uns ein, zwei Fragen gestellt haben zu Uwe Krupp, gerade in dieser Playoff-Serie.
Aber du musst auch sagen, auch da ist man ja erst am letzten Spieltag in die Top 6 gekommen, ne? Also.
Genau, richtig, aber da, ich glaube, da wäre es auch am Ende, wenn du als Siebter reingegangen wärst. Ich glaube, die Pre-Playoffs hätten die Haie geschafft, wäre dann vielleicht ein noch stärkerer Gegner gewesen am Ende. Ich glaube, der Unterschied wäre am Ende, gerade weil es so eng war, nicht ganz so groß gewesen.
Ja, oh, trotz alledem direkt das Viertelfinale, letzter Spieltag. Aber
Na
egal.
klar, ne, war natürlich ein großer Erfolg, war das, was man geplant hatte intern ja auch, ne? Also Top 6 wollte man ja schon erreichen, hat das auf den letzten Drücker geschafft. Düsseldorf noch abgefangen am letzten Spieltag. Aber dann eben gegen Mannheim eine Serie, die wirklich offen war, in ein paar Momenten verloren, was natürlich dann am Ende relativ schade war. Aber auch letztes Jahr hatten wir schon das Thema bei den Kölner Haien in Sachen Konstanz, ne? Wir hatten, glaube ich, keine Siegesserie, die mehr als 3 Spiele war. Oder ich glaube, ganz am Ende auf diesem Auswärtstrip war da mal eine mit 4 Spielen. Auch da war es diese Inkonstanz. Ich glaube, da haben wir auch irgendwann mal einen Folgentitel so genannt, ne? Konstant,
Ja,
inkonstant oder
sicher.
so. Und das hat sich eben in diese Saison mit durchgezogen. Auch dieses Jahr oder diese Saison. Die Haie, ein Meister der Inkonstanz, ne, mal ein paar Spiele gewonnen, mal ein paar Spiele verloren. Dann waren zwischendurch richtig geile Spiele dabei, gerade zu Beginn der Saison. Es waren richtig Scheißspiele dabei. Die häuften sich jetzt am Ende dann natürlich, ne? Düsseldorf im Dezember, Mannheim jetzt am letzten Spieltag kurz davor, Wolfsburg. In Schwenningen haben wir irgendwann mal richtig kassiert. In Augsburg haben wir richtig kassiert, kurz vor Weihnachten. Also da waren schon so ein paar Dinger dabei, die eben diese guten Spieler auch ausgeglichen haben auf der anderen Seite. Und natürlich das mit einem viel stärkeren Kader auf dem Papier. Und sagen wir mal, auch wenn die Haie es nie genannt haben, ich glaube, intern war schon so Top 4 das, was man sich vorgestellt hat. Und wenn es ganz schlecht läuft, Top 6. Dementsprechend ist auch die Belegung von der Arena in den Pre-Playoffs zu erklären. Die Eier haben damit einfach nicht gerechnet.
Also ganz ehrlich, wenn das haben wir ja auch seit Saisonbeginn Sachen. Wenn du dir den Kader anguckst und was die Haie da aufgestellt haben und sich zusammengesucht haben, dann musste man eigentlich davon ausgehen, dass, wenn alles zusammenpasst, Top 4 drin sind. So. Dass es immer mal wieder Rückschläge geben kann und so, ja, klar, natürlich, kann passieren. Aber dass man dann zum einen in die erste Playoff-Runde muss, ne, und dann halt da auch die Säge streichen muss. Das ist dann schon ein absolutes Worst-Case-Szenario. Und das hat vielleicht so ein bisschen, war so eine Parallele mit Berlin letzte Saison, die halt auch, die waren noch weiter unten. Und die stand ja mal zwischendurch ganz schön schlecht in der Saison. Und die sind ja auch irgendwie nie so richtig aus ihrem, ich nenne es mal, Slum rausgekommen und konnten sich nie so richtig mit der Situation zurechtfinden und sich da rauskämpfen. Ja, gegen Ende wurde es dann noch besser. Aber das ist das, wenn du halt Ansprüche hast, an dich selber und eine Erwartungshaltung hast und denen einfach nicht gerecht wirst und du kannst einfach den Kopf nicht umschalten in diesen anderen Modus und dich dann da rauskämpfen. Und das ist halt ein Ding, was wir auch schon oft genug gesagt haben bei der Kaderzusammenstellung. Dieser Kader hatte vielleicht zu allen Kadern vorher wahnsinnig viel Talent. Das hatten die Kader vorher nicht. Die Kader vorher, die waren kämpferisch stark, die waren vom Kopf her, also was so das die Motivation angeht oder die Moral angeht, waren die halt over the top, aber die hatten halt nicht diese spielerische Qualität. Und was den Kadern halt fehlte an spielerischer Qualität, fehlte diesem jetzt halt an dem kämpferischen. Und das erklärt dann auch das ein oder andere Spiel, was du eben schon genannt hast, warum es dann vielleicht auf die Mütze gab oder am Ende knapp nicht der Sieg geholt werden konnte.
Oder wie Moos ja letzte Woche gesagt hat im Interview danach, ne, so der Zusammenhalt war vielleicht auch nicht so da, wie er eben vorher mal da war, ne?
Ja, auch
Ach,
ein
was erinnere
beachtender
ich mich
Aspekt.
gerne an das Team, das im Jahr Peter Dreiseitel, was das vom Teamgefüge für mich immer noch das beste Team der letzten 6, 7 Jahre gewesen ist, einfach weil sie wahrscheinlich alle gegen den Trainer waren.
Ja,
Delacroix musste da
das.
nicht viel machen, ne?
Nee, nicht wirklich.
So, das Kapitel Uwe Krupp ist seit heute vorbei. Und ja, wir wissen auch, es gibt dazu viele Meinungen, natürlich auch viele pro Krupp und jeder darf da seine Meinung gerne weiter vertreten. Dafür natürlich auch dann, wie gesagt, am 5.4. Gerne mit uns zusammenkommen, kann man natürlich über sowas auch reden. Nur eine Sache lasse ich nicht gelten, die ich eben auf Social Media gesehen habe und
Oh, was hast du denn da gesehen?
wo ich direkt drunter geschrieben habe, da. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war, möchte es jetzt auch nicht outen, aber es ist auf Facebook gewesen. Man kann es also auch da nachlesen. Es hat jemand gesagt, ja, schaut euch Berlin an. Die haben nicht den Trainer ausgetauscht, sondern das Team, das könnten die Haie nächstes Jahr auch erreichen, wo ich mir gesagt habe, nein, Berlin ist vorher mit Serge Aubin zweimal Meister geworden und er hat einen doppelten Meisterbonus, sonst hätte der die letzte Saison in Berlin nämlich auch nicht überlebt. Und
Dazu
den hat
brauche ich ja
Uwe
nichts
Krupp
mehr
hier nicht. In
sagen.
der Zeit, wo Berlin zweimal Meister wird, verpassen wir in der Corona-Saison die Playoffs, wie eben gesagt, und gehen danach eben mit einem 0:0 in Spieltag 52, nee, 56 ja damals auf Platz 10 gerade so rein. Ne? Also da ist jetzt der Bonus, den Serge Aubin hatte, den hat Uwe Krupp halt einfach nicht gehabt, sondern nur quo seines Namens.
Ja, Punkt, fertig, wunderbar, sage ich nichts mehr zu.
Markus, wer wird's denn jetzt als neuer Trainer? Die Haie haben geschrieben, man ist in, man guckt sich das Ganze an und in den nächsten Wochen steht da drin, wird man da rübergehen. Das hat natürlich Auswirkungen, ne, auf die Exit-Gespräche jetzt. Was wollen die Spieler? Was wissen die Spieler? Wollen die dann vielleicht weg, weil Uwe Krupp nicht mehr da ist, beziehungsweise weil die sich nicht sicher sind, was überhaupt kommt? Wir werden das in den
Ja,
nächsten Wochen, denke ich mal, ein bisschen beobachten. Das kommt natürlich auch so ein bisschen darauf an, was für Trainer jetzt in den anderen Ländern am Ende der Playoffs oder in den Playoffs entlassen sind. Gerade der Trainermarkt ist da relativ undurchschaubar, da du eben auch mal einen Coach aus den Juniors von drüben holst, wie zum Beispiel einen Corey Clouston damals oder so, ne, der Assistent in der NHL war, dann Juniors macht und der natürlich ein hervorragendes Fachwissen hat, den du hier im Zweifelsfall einfach nicht kennst.
ja, also, boah, ja, schwierig.
Und du
Alles
hast
in
ja auch schon
allem.
ganz viele rausgesucht, die ehemals bei den Haien gespielt haben und irgendwas im Trainerbereich machen.
Ja, und jetzt bin ich natürlich am falschen Rechner und deswegen fahre ich die eine gerade mal eben wieder hoch, um mir die Liste nochmal aufzurufen, damit ich auch weiß, wo sie gerade sind und was sie machen. Deswegen gibt es ein bisschen Zeit. Aber grundsätzlich, natürlich gibt es jetzt wieder die Möglichkeit zu sagen, man holt jemanden, der Köln schon in irgendeiner Form her kennt, ne? Der schon mal da war, auch wenn es ein paar Jahre her ist, aber zumindest der das Umfeld kennt und so die Stimmung in der Stadt kennt und Presse kennt. Oder man geht halt den völlig anderen Weg und sagt, wir holen jemanden, der völlig neu ist, der total unbefangen ist und erstmal hier, ja, sich sein, ich nenne es mal, seinen Namen machen will oder seinen Namen machen kann und hier was aufbauen und was zeigen kann. Kann natürlich auch eine Option sein, ne? Und deshalb die
Bist
Frage,
du dir sicher, dass
was
das eine
will?
Option sein kann? Weil denk an den Dreijahresplan. Einmal, zweimal, dreimal Meister werden. Nächstes Jahr ist das letzte Jahr von diesem Plan, ne?
Ja, danke, dass du mir dann jetzt meine Pointe in dem Sinne wegnimmst, weil das ist halt
Bitte.
genau das, was dann halt da ein Faktor ist. Was will man denn jetzt, nachdem man die Saison beendet hat und die Saison eben nicht da geendet ist, wo man sich die Ziele gesetzt hat. Weicht man jetzt von diesem Dreijahresplan ab oder zieht man den weiter konsequent durch und sagt so, die Mannschaft steht in dem Sinne, wenn sie denn so zusammenbleibt und vielleicht nur individuell verstärkt wird. Und man holt einen Trainer, der das dann entsprechend umsetzen muss, aber dann setzt du dem mehr oder weniger auch, ist auch bewusst so, die Pistole auf die Brust und sagst, hier, wir sind jetzt im dritten Jahr, eigentlich musst du jetzt Meister werden. Und klar ist das immer so das Ziel von jedem Profiteam, zu sagen, Meister zu werden, aber wenn du dann als neuer Trainer kommst und das ist mehr oder weniger so dein Einstiegsgespräch und die Erwartungshaltung, weiß ich nicht, ob sich das jeder antut. Da ist auch nicht jeder der Typ für. Und von daher, das muss man auch vernünftig analysieren und bewerten. Und ich glaube, die Haie würden gut daran tun, wenn sie die Erwartungshaltung nicht ganz so hochsetzen an den neuen Trainer.
Schauen wir mal, wer und was das wird. Wie gesagt, da werden wir auf jeden Fall in der nächsten Zeit, solange wir noch wöchentlich einen Podcast machen bis zur Sommerpause, uns natürlich auch noch mal ein bisschen mehr einlesen. Das ist jetzt natürlich, wenn das Ding 1,5 Stunden, bevor wir aufnehmen, rauskommt, keine Chance, da was zu machen, ne? Aber ich habe noch mal ein paar Namen von denen, die wir auf der Liste hatten, habe ich schon mal gesagt. Andreas Falk, Craig Woodcroft,
Warte kurz,
Montgomery.
Andreas Falk, ne, kann man dazu sagen, Assistant Coach in Skellefteå aktuell, ist also da in der SHL tätig und hat, denke ich mal, ein gutes Repertoire, was er mitbringen kann. Von daher, das wäre schon mal ein Name, mit dem man arbeiten könnte.
Also ich sag mal so, Woodcroft, Montgomery, klar, natürlich den einen wirst du wahrscheinlich nicht aus Boston loseisen können, das ist mir wohl bewusst.
Bitte nicht? Nein, 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 bitte nicht.
Aber ja, ich habe mal deine Liste, ne? Mal so die am meisten Sinn für mich ergeben. Auch natürlich, man muss doch gucken, die ganzen College-Sachen in den USA, ne? Das ist ein Alex Hicks, ne? Ein Marco Sturm als Head Coach in der AHL musst du immer auf der Rechnung haben, wenn der keinen Bock mehr auf drüben hat. Kennt natürlich Köln
Gut, der hat
auch,
seinen
kennt Uwe Krupp
Lebensmittelpunkt aber
genau.
so sehr in LA verankert. Also ich glaube, bei Marcus Sturm, das ist schwierig.
Ja, ein John Slaney, Assistant Coach in der AHL, ein Stéphane Julien, Assistant Coach in der AHL, ne? Jason Jaspers, Head Coach in Dänemark seit einiger Zeit. Also von daher, Namen gibt es da viele. Wer da mal gucken will bei den alten Heilspielern, das sind jetzt noch
Hier,
nicht mal alle,
Franzen,
ne? Ja,
Assistant Coach in
Franzen,
Genf.
Cirella, AHL Assistant Coach.
Lambert, Assistant Coach bei den Flames, ne?
Ja, es
Ist auch
ist.
sowas.
Da sind einige. Da sind auch einige gute dabei. Aber da warten wir mal einfach mal ab, in welche Richtung das sich in den nächsten Wochen dreht und was man da auch für Gerüchte hört. Schauen wir einfach mal. Was wir, glaube ich, ausschließen können, ist, dass Uwe Krupp auch als Sportdirektor bleibt, weil ich glaube, dafür ist die. Es wird zwar nicht unbedingt erwähnt, aber man muss ja immer sagen, Uwe Krupp wird ja immer mit dieser Doppelfunktion beschrieben, Trainer, Sportdirektor. Die Haie sehen ja aber Matthias Maldis eher als Sportdirektor. Und deswegen ist das, glaube ich, für die Haie gar kein Thema, das in der Meldung zu forcieren.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also für die Haie ist ganz klar, Matthias Ball ist der Sportdirektor, der sich darum kümmert und nicht Uwe Krupp. Und daher dürfte das überhaupt keine Option sein.
Ja, also von dem ist auch in der ganzen Mitteilung keine Rede. Also der wird ganz normal auch an Bord bleiben in seiner Funktion Stand jetzt. Gehen wir mal Richtung der einzelnen Spieler, die wir noch bewerten wollen. Schauen uns aber einmal kurz die Statistiken der Haie 22, 23 im Vergleich zu 23, 24 an, was wir ja gerade schon so ein bisschen angefangen haben, ne? Da es eine unterschiedliche Zahl an Spielen gibt, mache ich es bei den Punkten einfach mal als Point per Game. In 52 Spielen haben die Haie diese Saison 78 Punkte geholt mit 1,5 Punkten im Schnitt. Letzte Saison 56 Spiele, 92 Punkte, aber 1,643 Punkte im Schnitt. Also mit 0,15 Punkten pro Spiel knapp höher. Das macht dann doch schon auf 52 Spiele auch einiges aus. 197 erzielte Tore zu 155 erzielte Tore. 4 Spiele weniger. Was wäre dazugekommen? 10, 15 Tore bis bei 170 zu 197, auch weniger. Und eklatant natürlich letztes Jahr 153 kassiert in 4 Spielen mehr. Dieses Jahr 158 in 4 Spielen weniger.
Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Kommen wir mal zum Überzahl, da haben wir ja eine Percentage, das macht die ganze Sache ein bisschen einfacher. Letztes Jahr die Haie in Überzahl 24,04%, dieses Jahr 19,76. in Unterzahl und das ist wahrscheinlich jetzt der größte Batzen, letztes Jahr Sechster in der Liga mit 80,59. Dieses Jahr ganz am Ende noch geschafft, Letzter zu werden in dieser Statistik mit 75,51.
Ne, ein stehen haben.
Obwohl die Haie, die mit die meisten Shorthänder der Liga geschossen haben, ein Goal Differential von minus 13 im Vergleich zur letzten Saison plus 16. Ne? Also 29 Tore Unterschied. Letztes Jahr wärst du mehr Geld bei deiner Saisonwette losgeworden. Da standen die Haie bei einer Gesamtquote von 104,63 zusammengerechnet. Dieses Jahr bei 95,27. Auch ja, damit drittletzter, schlechter nur Iserlohn und Düsseldorf. Und wo die in der Tabelle waren, wissen wir.
Ja, aber du siehst ja schon direkt, woran es gehapert hat diese Saison.
Ja, was haben wir noch? Warte, ganz kurz mal gucken. Expected Goals stehen die Haie dieses Jahr bei 157,23 auf 52 Spiele. Letztes Jahr auf 168,52 auf 56. Also da relativ mit vier ordentlichen Spielen wären sie da dran gekommen. Also im Prinzip von dem, was man sich entspielt hat, war es da gar nicht so verkehrt. Und ich suche jetzt noch mal gerade die Schussquoten. Wenn ich die gerade auf die Schnelle finde, da Schussquoten. Die Haie hatten letztes Jahr eine Schussquote von 10,4%. Und in diesem Jahr 9,3.
Oh.
Das ist 1,1% weniger. Das macht ihr halt auf einen Gesamt, auf eine Gesamtzahl von 1622 Schüssen dieses Jahr oder 1884 Schüssen letztes Jahr, macht das eben auch mal so seine 16 Tore im Schnitt, ne? Die du weniger hast. Also von daher, das einfach nochmal, um es zu untermauern, was wir eben alles bezüglich Trainer und wie die Saison verlaufen ist und so alles schon mal gesagt haben. Es ist absehbar gewesen. Die Zahlen von den Haien waren dieses Jahr einfach schwächer als letztes Jahr. Und das ist nichts, was sich in den letzten 4, 5 Spielen, wo man dann die Top 6 verschenkt hat, ergeben hat, sondern das zieht sich über eine ganze Saison, gerade was Unterzahl und Überzahl angeht.
Ja, absolut. Also das zieht sich wie ein roter Faden. Und wir reden ja nicht erst seit heute oder seit gestern darüber, schon ein bisschen länger. Und ja, bei manchen braucht es ein bisschen länger, bis es ankommt. Und bei manchen macht es relativ schnell Klick, was sowas betrifft. Von daher.
Eine habe ich noch. Letzte Saison 53% Bulli-Quote. Damit war man, also 53,02, damit war man auf Rang 3 in der Liga. Dieses Jahr war man nur auf Rang 7 mit 50,96, also fast 51. Auch 2% weniger, wenn man damit rechnet. So im Schnitt gibt es 3000 Bullies in einer Saison. Ne? Da machen 2% weniger gewonnene Bullies schon einiges aus.
Ja, aber erinnerst du dich an den Saisonbeginn zurück, wo die Haie so sensationell gespielt haben?
Ja.
Die Bulli-Quoten da waren verheerend schlecht.
Lass mich gerade gucken. Ja, bei 48% erste 5 Spieltage, ja.
Ne? Also, da haben sie, ne, gefühlt jedes zweiten Bulli oder jedes 2 aus 3 Bullis verloren und haben dann aber trotzdem dominantes Eishockey gespielt. Von daher steht und fällt nicht unbedingt immer alles mit der Bulli-Quote.
Nee, aber auf die Saison gesehen, ne, sind 2%.
Ja, auf die Saison gesehen, klar, ja. Da muss ja nur gucken nach Bremerhaven oder so, was die für eine Bulli-Quote haben. Also, ja.
Wenn du 60 Bullis mehr gewinnst, gewinnst du fast 4 Spiele am Bulli-Punkt. Ne? Also,
ja, natürlich. Du musst halt weniger laufen, weniger ist ein Zweikampf an der Bande verwickelt, um die Scheibe wieder zurückzuholen. Von daher, es hat natürlich schon seine Auswirkungen. Aber trotzdem, am Anfang der Saison sah es halt erstmal anders aus.
Dann haben wir uns so ein paar Zahlen mal angeguckt. Wenn ihr noch andere Zahlen braucht, geht einfach mal auf LeAffan, also LeAffan.net. Da findet ihr die ganzen Zahlen der Saison wirklich schön aufbereitet. Alles, was das Statistikerherz begehrt oder eben auch nicht. Und Markus, ich glaube, dann ist es jetzt Zeit, uns mal die einzelnen Spieler dieser Saison anzuschauen. Markus, wir machen das wie letztes Jahr. Ne? Wir starten mit den Goalies. und arbeiten uns dann weiter vor. Wir haben uns so mal ein Zeitlimit von 4 Minuten pro Spieler gesetzt. Mal gucken, ob wir das immer einhalten. Ich habe aber den Timer auf dem Handy an. Also wenn es irgendwann mal piepen sollte zwischendurch, dann ist das tatsächlich möglich, dass wir einfach bei diesem Spieler überziehen.
Ach du meine Güte, ich habe letztens noch bei einer Vortragsreihe miterlebt. Ja, gut, dann
Ja, ich
bin ich
glaube nicht,
gespannt.
dass wir das bei jedem Spieler machen werden, deswegen können wir ab und an mal ein bisschen dranhängen. Aber wir fangen einfach mal dem Team auf der Haie-Seite nach an und da steht als erstes Niklas Lunemann. Da braucht man
Ja.
natürlich im Haie-Kontext nicht viel zu sagen, aber man darf nicht vergessen, dass Niklas Lunemann Starter in der DEL2 bei Bad Nauheim war. In 38 Spielen, 22 Siege, 16 Niederlagen, über 90% Fangquote und auch in den Playoffs in 2 Spielen jeweils mit einem Goals Average Against unter 2 und knapp 91,5% Fangquote, auch wenn beide Spiele verloren gingen in der Overtime, da einen Beitrag dazu geleistet hat, dass Nauheim eben am Ende mit einem sehr jungen Goalie-Duo nicht in die Playdowns gerutscht ist.
Also zunächst das nun mal, bleibt mir nur ganz kurz und knapp zu sagen, Torhüter der Zukunft. Weil der bringt alles mit, um irgendwann mal Starter zu sein. Und ich würde es mir sehr wünschen, wenn er die Chance auch irgendwann mal bekommen wird.
Aber wir können es ja schon sagen, Nauheim hat es ja schon verkündet, auch nächstes Jahr wird Niklas Lunemann wieder im Tor bei Bad Nauheim stehen, weiterhin mit einer Förderlizenz der Haie. Das heißt, da brauchen wir uns auch nicht drüber Gedanken zu machen. Der hat auch noch Vertrag bei den Haien. Punkt.
Genau.
Nächster in der Liste, der darfst du jetzt anfangen, ist Mirko Pankowski.
Ja, Mirko Pankowski, hast ja eben schon gesagt, als wir über Ilja Gnecke gesprochen haben, ich soll nicht so viel sagen. Ja, Mirko Pankowski, also jetzt die vorherige Saison richtig gut performt. Ja, gegen Mannheim war es, war die Serie jetzt nicht unbedingt seine. Und diese Saison ist er halt. Ich sag's bewusst so, heiß in die Saison gestartet, ne? Hatte zwei richtig gute Starts gegen Ingolstadt und gegen Nürnberg. Und ja, danach ging es dann halt stetig bergab. Hat dann in seinen weiteren 12 Starts noch einen Sieg geholt gegen Schwenningen. Hat eine Gesamtbilanz von 3 Siegen, 11 Niederlagen, Fangquote von unter 90%, 87,28. Und alles in allem muss man sagen, es ist ein Jahr zum Vergessen gewesen für ihn, ne? Er hätte wahrscheinlich nicht mehr Starts kriegen können, weil man Tobias Anschicka hier und da immer eine Pause hätte gönnen müssen oder gönnen können. Und ja, hat nie so recht wieder seine Form gefunden. Und da darf man gespannt sein, wie es halt weitergeht. Er hat Vertrag für die nächste Saison und
Gehen wir
ich
zumindest
würde
von
mir
aus,
wünschen,
ne? Also einfach, um es
ja,
mal zu sagen.
das hat unser Informationsstand, ne?
Ja, genau, um es
Also,
zu sagen,
ob.
er wurde im Dauerkartenschreiben erwähnt, der Haie für nächste Saison, und wir gehen nicht davon aus, dass die Haie mit Spielern werben, die keinen Vertrag haben für die nächste Saison. Deswegen sind wir uns ziemlich sicher, dass er Vertrag hat.
Ja.
Ich habe es mir in Zahlen noch mal ein bisschen angeguckt. Letztes Jahr 3% mehr Fangquote als, also 3 Prozentpunkte mehr Fangquote als diese Saison, Hauptrunde wohlgemerkt, 90,3 zu 87,3 bei 30 Spielen mehr, die er gemacht hat, sagt schon einiges aus. Der dritte Sieg, den wollen wir ihm natürlich auch nicht unterschlagen. Du hast gesagt, die ersten beiden Saisonspiele waren die beiden Siege und dann am Spieltag 13 zu Hause ein 3 zu 1 gegen Schwenningen noch, aber ansonsten eben nur Niederlagen mit noch 2 Punkten. Einmal Shootout gegen Düsseldorf zu Hause und einmal Shootout gegen Bremerhaven zu Hause. Er hat Vertrag, aber wird er auch bleiben, Markus?
Ja, berechtigte Frage. Aber das kann man wahrscheinlich bei allen Stellen, die noch einen Vertrag haben oder wo wir davon ausgehen, dass sie einen Vertrag haben.
Aber was wären denn seine Optionen? Also ich sage dir einfach mal, wo es bei mir herkommt, dass ich mich frage.
Ja.
Er würde wahrscheinlich natürlich nächstes Jahr entweder wieder in einen Zweikampf gestärkt mit Anschitschka gehen, dass es wieder ein Zweikampf wird, oder er wird eben der klassische Backup. Wo ich mich auf der anderen Seite frage, wo in der DEL hätte er denn momentan die Aussichten auf einen Starter? Ich sag dir, da sehe ich nur, dass Kassel vielleicht aufsteigt und er eben als gebürtiger Kasselaner wieder zurück nach Kassel geht.
Lass mich das mal kurz überschlagen. Als Starter in der DEL hätte er nirgendwo gute Aktien. Aktuell jedenfalls.
Ja, eben deswegen, da kannst du
Ja,
auch im Zweifelsfall
da
als
bin
Backup in
ich bei
Köln
Kassel
bleiben.
wirklich, ja, da bin ich dann bei Kassel wirklich als einzige Alternative erstmal wirklich ich bei dir. Denn ja, irgendwo anders dann Backup werden, dann kann auch genauso in Köln bleiben. Ne? Aber es hat dann auch wieder die Frage, ne? Was wollen oder was will das neue Trainerteam? Ist er mit den wenigen Spielen, die er dann vielleicht bekommt, einverstanden oder wird er mehr Spiele bekommen im Wechsel mit Tobias Antschka? Das ist halt dann die Frage, wie sieht die neue Philosophie vom neuen Staff bei den Haien aus in Zukunft?
Wir gehen weiter. Tobi Antschitschka. Der sich nach etwas slowem Start wirklich durchgesetzt hat bei den Haien auf der Torhüterposition. Ne? Am Ende 38 Spiele in der Hauptrunde plus alle Playoff-Spiele, davon ja auch einige gewonnen hat für die Haie. Lass mich kurz auf die genaue Zahl einmal schauen. Er hat einen Rekord von 23 zu 15 mit 91,2% Fangquote, also nochmal ein Prozentpunkt mehr als den Pankowski in der letzten Saison bei den Haien hatte. Und ich weiß, wir haben Anfang der Saison darüber gesagt, die Haie haben ordentliche Torhüter, aber keiner von denen gewinnt in Spiele. Das hat sich bei Anschitschka natürlich dann gedreht.
Ja, also das, was man Anfang der Saison gesehen hat, da habe ich ja auch schon immer gesagt, ich laste die schlechten Performances auch von Antschitschka und Pankowski in erster Linie nicht allein den Torhütern an, sondern halt auch der Defensive, die vor denen agiert. Ne? Weil wie viele Tore sind da aus dem Slot gefallen, wo die Stürmer oder Verteidiger des Gegners teilweise völlig frei vor ihnen aufgetaucht sind und dann beliebig die Scheiben ins Netz befördern konnten. Von daher. Da hat sich das in der Defensive ein bisschen verbessert, aber halt bei Tobi Antschka auch die individuelle Leistung. Ne? Der hat natürlich dann auch reihenweise Pucks rausgeholt, wo man eigentlich davon ausgehen konnte oder musste, dass sie reingehen. Und das hat ihm halt dann noch einen Schub gegeben. Und der hat halt seine Leistung konstant dann verbessert. Natürlich auch da gab es dann immer wieder dieses eine Spiel, ich eben schon mal gesagt, wohl zu viel, wo die Leistung dann eingebrochen ist, obwohl die Zahlen, also nicht die Leistung, sondern die Zahlen eingebrochen sind und das dann nicht so gut war, vielleicht auch schon mal ein zweites Spiel hinten dran und dann hat er aber auch es wieder geschafft, wieder eine gute Leistung zu bringen, dann wieder in seinen Rhythmus zu kommen und Spiele auch im Alleingang mehr oder weniger zu gewinnen oder zumindest den Haien die Chancen zu geben, diese Spiele zu gewinnen.
Aber du musst es dir mal angucken. Ich sehe hier 17., 18., 19., 20., 21. Spieltag, 5 Spiele in Serie, 5. Spiel verloren. Einspielpause, dann 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 7 Spiele in Serie, 7. Spiel verloren. In diesen 7 Spielen war aber auch das
Moment, das
1 zu
zweite
7 gegen
davon
die
hat er auch
DEG.
verloren
Genau, ja, sag ich
insgesamt.
ja. Das war das
Ja.
1 zu 7 gegen die DEG. Aber trotzdem, das ist eine gute
Ja.
Quote.
Natürlich.
31, 32, 33, 34, 35, wieder 5 am Stück. 37, 38, 39, 40 sind wieder 7 oder 8 am Stück. Also der hat ja wirklich immer nur am Stück durchgespielt, aber regelmäßig. Und am Ende kommen natürlich mehr Niederlagen zwischendurch, ne? Aber er hat regelmäßig das letzte Spiel, bevor er einmal gebencht war, verloren. Immer.
Ja, richtig. Und das war dann meistens sogar noch das eine zusätzlich noch zu viel.
Ja,
Also,
außer das vorletzte, beziehungsweise das letzte, was er nicht gespielt hat gegen Mannheim, da hat er vorher 5-3 in Ingolstadt gewonnen und den Haien
ja,
somit Platz
gut.
7 oder Platz 8 sicher gemacht, ja.
Ja, und das ist halt das, weswegen ich das bei Elan Ecke eben auch so angesprochen habe, dass ich nachvollziehen, dass er geht, weil diese Verteilung bei den Goalies, die hat mir halt nicht gefallen über die Saison. Und das ist halt mal sein Ding gewesen.
Tobi Antschitschka hat öffentlich wirksam diese Saison einen neuen Vertrag unterschrieben. Von daher brauchen wir uns da über nächste Saison, glaube ich, gar nicht zu unterhalten.
Ja, absolut richtig.
Last but not least, und das mache ich jetzt ohne, dass ich den Countdown starten muss. Wir haben natürlich noch die Nummer 4 im Bunde. Da drin stehen Lukas Sturmann, der saß öfter mal auf der Tribüne oder auch mal auf der Bank bei den Haien. In diesem Jahr hat natürlich kein Spiel gemacht, hat U17 gespielt, sehr gut, hat U20 gespielt, sehr gut. Und ich bin mir ziemlich sicher, er wird auch als Starter jetzt in die U17 Playoffs reingehen ab dem kommenden Wochenende. Ja, und wie gesagt, ne, hinter Mannheim ist da wahrscheinlich alles drin für die Junghaie. Und wir sind ja am Samstag auf jeden Fall auch da und schauen uns das Ganze dann mal aus der Nähe an.
Genau.
Wir kommen in die Verteidigung. Und starten, weil es eben auf der Haie-Seite so sortiert ist, wahrscheinlich mit einem, wo 4 Minuten vielleicht ein bisschen knapp werden können, Markus mit Nick Bailen.
Ja, schauen wir mal. Ja, Nick Bailen. Tja, in seiner ersten Saison Verteidiger des Jahres, wie mit vielen Vorschusslorbeeren dann in diese Saison. Was uns allen hängen geblieben sein sollte aus der letzten Saison, war halt ja, viel Offensive, viel Gutes in der Offensive, aber hin und wieder auch Aussetzer in der Defensive. Ne? Es wurde halt gerne durch die Offensive kaschiert und diese Saison hat sich das ja, eigentlich so fortgeführt. Er hat jetzt in 37 Spielen 26 Punkte gemacht, aber irgendwie waren die defensiven Unzulänglichkeiten, was wir so betiteln wollen, ja, haben so ein bisschen die Überhand gewonnen und haben halt einen schlechten Eindruck hinterlassen über die Saison. Er war dann halt lange verletzt und ich glaube, wir können zusammenfassend sagen, nach seiner Verletzung hat er nie so richtig wieder in seinen Tritt zurückgefunden und ich bin definitiv der Meinung, dass die Rückkehr aufs Eis viel zu früh erfolgt ist und er noch länger hätte pausieren müssen, weil man merkt ihm wirklich an, er ist nicht hundertprozentig bei der Sache. Sei es aus privaten Gründen irgendwie oder halt, weil die Verletzung immer noch so ein bisschen nachwirkt, beziehungsweise er so lange raus war. Und das hat ihn halt gehemmt oder halt in seiner Leistung behindert oder Leistungsfähigkeit behindert. Und daher muss man ganz ehrlich sagen, die Saison war halt einfach nicht die des Nick Bählen. Und dass er es besser kann, weiß er, glaube ich, selber. Und es sollte auch sein Anspruch sein, für die nächste Saison dann die Saison jetzt vergessen zu machen.
Die zwei wichtigsten Zahlen, die ich mir mal angeguckt habe bei Nick Bählen, kann man natürlich auch dann auf die Verletzung dann natürlich ummünzen. Ne? Seitdem er wieder dabei war, ab Spieltag 41, hat er in der Hauptrunde nur noch 6 Punkte gemacht, von seinen in der Hauptrunde 24. Das heißt, 18 hatte er eben schon in diesen ersten 25 Spielen gemacht und da war er auch zwischenzeitlich schon mal zwei, drei Spiele raus. Da war er noch so auf diesem Trip vom letzten Jahr mit mehr Assists als Toren, ja. Und das ist der zweite Punkt, den ich habe. Wenn man sich die Schussquote von Nick Bählen anguckt, die lag letzte Saison, nur in der Hauptrunde wohlgemerkt, immer bei 12,75% und diese Saison bei 3,54%. Und macht der einen
Also
von 10 Schüssen mehr rein, ne, dann sprechen wir auch am Ende nicht nur von 4 Toren, dann sprechen wir am Ende bei 113 Schüssen dieses Jahr, sprechen wir wieder von 10 bis 14 Toren irgendwo. Und das ist dann halt auch ein Punkt, die Gegner haben Nick Bählen teilweise auch besser zugestellt.
ja, du kennst ihn dann jetzt halt auch, weißt, wie er auf dem Eis agiert, wo er sich positioniert, was seine Stärken und seine Schwächen sind, ne, und kannst dich natürlich dann entsprechend darauf einstellen. Von daher, das ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Er muss dann an sich arbeiten, muss vielleicht andere Lösungen für sich finden.
Gab es dann
Aber
vielleicht
halt.
auch, ne, muss man ja auch mal sagen, gab es dann vielleicht auch, weil du ansprichst, zu früh zurückgekommen im Zweifel, ob das dann eben auch mit dem Stuff alles so glatt gelaufen ist wie vorher vielleicht, ne? Ich könnte jetzt weit ausholen und könnte sagen, Uwe Krupp hat ja generell ein Problem mit diesem Spielertyp. Das lief früher ja auch schon mal so. Nathan Robinson, Rock Teacher, das ging immer so ein Jahr gut und im zweiten Jahr kam dann der Bruch. Und das war so ein bisschen das, was ich jetzt bei Nick Bählen auch so ein bisschen das Gefühl hatte, wenn du so die Körpersprache auf dem Eis gesehen hast und wie gesagt, nach der Verletzung eben vielleicht, wahrscheinlich, wir wissen es ja nicht genau, zu früh zurückgekommen.
Ja, also ganz ehrlich, was seine Körpersprache betrifft, da habe ich ja letzte Saison schon immer gedacht, so, meine Güte, ey, der hat eine Ausdrucksweise auf dem Eis, als hätte Bocker keinen Bock, ne, hat das auch mit seinen Offensivleistungen halt irgendwo immer, ja, ich würde nicht sagen überspielt, aber dann wird immer, dass man sagt, ja, komm, der kann noch so lustlos aussehen oder so, der bringt halt seine Leistung, ne? Der macht halt seine Punkte, es geht voran, ist halt Antreiber von hinten raus und das hast du halt diese Saison nicht gehabt und da überwiegt dann halt dieser, ja, dieser irgendwo schlechte Eindruck. Und wenn dann halt die defensiven Schwächen, die er nun mal hat, oder Nachlässigkeiten, die er immer wieder drin hat, auch noch mit dazukommen, dann kannst du halt im Endeffekt für diesen kein gutes Fazit ziehen. Ne? Auch wenn er von seinen Fähigkeiten her eigentlich der Top-Verteidiger der Liga sein müsste.
Wir haben es gesagt, er war das Weihnachtsgeschenk 2022, ne? Da wurde gesagt, langfristig geht der Vertrag. Wir meinen, es sind sogar 3 Jahre gewesen, die er unterschrieben hat. Also hat auf jeden Fall noch Vertrag fürs nächste Jahr. Und nach der Entlassung von Uwe Krupp bin ich mir ziemlich sicher, dass er auch nächstes Jahr wieder das Heil-Trikot tragen wird.
Ich hoffe doch.
Wir gehen weiter, Markus, und kommen zu Nick Eichinger.
Ja, magst du? Mag ich?
Ich fange gerne an, ne? Von einem nichts zum anderen. Nick Eichinger geholt als achter Verteidiger, der dann spielen soll, wenn es eben sein muss bei den Haien. Und ich finde, er hat seine Sache absolut gut gemacht. Immer wenn man ihn gebraucht hat, konnte man sich auf ihn verlassen. Ne? Immer wenn er reingeworfen wurde, hat er das gebracht, wofür er gemacht worden ist. Es hat bis zum 30.12. gedauert und bis zu seinem 10. Einsatz, dass die Haie das erste Mal tatsächlich ein Spiel verloren haben, bei dem er im Line-up war. Und wo er dann auch Eiszeit gehabt hat natürlich. Und danach, ja, gegen Ende der Saison war er dann eben aufgrund der verletzten Situation öfter mal dabei. Und da gab es dann auch mal die eine oder andere Niederlage mehr. Aber generell seine Sache solide gemacht, gut gemacht. Das gemacht, was man von ihm erwarten konnte, was man erwartet hat. Ne? Er kennt das hier in Köln. Ehemaliger Junghaie-Kapitän. Brauche ich, glaube ich, gar nicht viel mehr zu sagen. Wir wissen es nicht, wie der Vertrag für nächstes Jahr aussieht. Ich habe letzte Woche ja schon mal gesagt, einem achten Verteidiger gibst du normalerweise keinen Zwei-Jahres-Vertrag. Ich sehe aber auch nichts, was gegen eine Weiterverpflichtung von Nick Eichinger auf dieser Position spricht. Vielleicht eben auch noch mal mit ein bisschen Upside, sechster, siebter Verteidiger oder so. Also ich kann ihn mir deutlich auch nächste Saison weiter in das Kölner Haie vorstellen.
Also ich glaube, es gibt zusammenfassend deutlich schlechtere Lösungen für einen Verteidiger, der den siebten, achten Spot ausfüllt im Kader. Und auch vom Typ her, ich glaube, als er das Angebot bekommen hat, ihm war völlig klar, dass er kein Stammspieler sein wird. Und das war ihm auch vollkommen egal. Er hat ein Angebot von Heim bekommen. Er war, glaube ich, so froh, den Vertrag bekommen zu haben, die Möglichkeit zu haben, sich hier zu zeigen und in diesem Umfeld wieder zu sein. Von daher, auch da gibt es deutlich schlechtere Beispiele von Spielern, die draußen sitzen und er hat das alles geräuschlos hingenommen und wie gesagt, war einfach happy, dass er hier sein konnte und wenn er weiter bleiben darf, ja, würde mich auch freuen.
Gucke gerade auch, er war in diesem Artikel, den ich aus Bad Nauheim gelesen habe, mit drin, weil er ja auch da eine Förderlizenz über die Haie hatte, hat ja auch 10 Spiele die Saison gemacht. Den finde ich jetzt aber auf die Schnelle leider nicht. Von daher, ich meine, da stand drin, man wäre noch in Gesprächen, aber ich bin mir nicht sicher, was da genau drin stand.
Und schon mal.
Herr Markus, es geht weiter mit
Oh.
Gianluca Senhen, bitteschön.
Ja, Luca Sennen. Schauen wir uns mal einfach die Zahlen an von der letzten Saison, von dieser Saison 22, 23. Hat in der regulären Saison 55 Spiele bestritten, hat 7 Punkte gemacht, 2 Tore, 5 Assists und diese Saison 50 Spiele und 5 Assists. Ich glaube, wir sind weit weg davon, dann zu sagen, hier ist eine Weiterentwicklung zu sehen. Er ist halt auf dem Niveau geblieben, was er letzte Saison halt auch hatte. Und ich würde mir halt wünschen, dass er die nächste Saison dann den Durchbruch auch so richtig schafft. Also auch mal offensiv sich noch mehr einschalten kann. Defensiv hat er die Saison für mich eigentlich einen anständigen Job gemacht. Da ist ihm wenig vorzuwerfen. Man hört in der Vergangenheit immer Stimmen aufgrund seiner körperlichen Konstitution, dass er in Zweikämpfen mit größeren, stärkeren Stürmern immer gerne mal das Nachsehen hat, habe ich die Saison jetzt nicht wirklich so gesehen, sondern hat halt immer gut seinen Mann behauptet in den Situationen, hat er clever hinten rausgespielt. Aber ich würde sagen, es könnte von seiner Spielanlage offensiv noch ein bisschen mehr sein und daher hoffe ich, dass er nächste Saison, was das betrifft, auch seinen Durchbruch haben kann.
Wir haben es ja in der Drittelanalyse angesprochen. Er hatte zu dem Zeitpunkt deutlich weniger Eiszeit als in der letzten Saison zum gleichen Zeitpunkt. Das hat sich tatsächlich auf die Saison gesehen gedreht. Am Ende des Jahres hat Gianluca Senhen 13 Minuten 19 Sekunden pro Spiel Eiszeit gehabt im Vergleich zum letzten Jahr. Da waren es 12 Minuten 9 Sekunden. Hat aber tatsächlich dadurch, dass er weniger Spiele dieses Jahr gemacht hat, dann eben Gesamt halt ein bisschen weniger auf dem Eis gestanden, aber das ist eigentlich vernachlässigbar. Also von daher, wir hatten es ja zur Drittelanalyse mal angeguckt. Kann es daran liegen, dass er zu wenig Eiszeit hat? Jetzt am Ende musst du sagen, ja, das mehr Eiszeit hat ihm gut getan. Den nächsten Schritt hat er eben aber doch nicht gemacht, wie man von ihm vielleicht erwartet hatte.
Ja, so will ich es zusammenfassen.
Vertrag unseren Informationen nach auch noch für nächstes Jahr, auch wenn man letztens irgendwo mal lesen konnte. Iserlohn wäre ein Thema, das ist, da haben wir aber auch nur irgendwo mal in einem Forum gelesen, sehe ich jetzt nicht so. Muss
Nee,
man
nicht
natürlich
wirklich.
abwarten. Er ist natürlich kein U23-Spieler mehr. Das war er diese Saison ja auch schon nicht mehr. Ob die Haie, je nachdem, wie dann die Besetzung eben auf der Trainerbank ist, sagt, das möchte man noch oder nicht. Ich glaube, einen Jan-Lukas Senhen würdest du im Zweifelsfall auch in der DEL einen Abnehmer finden, der ihn mit Kurshand nimmt.
Ja gut, aber wer ersetzt ihn dann auf dem deutschen Sport? Das ist halt auch wieder
Na
die
klar, das
Frage,
ist dann
ne?
auch wieder die Frage natürlich. Aber die müssen wir uns ja jetzt Gott sei Dank nicht beantworten, sondern wir müssen jetzt an der Stelle über Maxi Glötzl reden,
Ja,
den
Maxi
wir lange nicht mehr
Glötzl.
gesehen haben.
Auf Social Media hat man ihn schon oft gesehen, auf dem Eis jetzt schon lange nicht mehr, wegen seiner
Ja,
Schulter, war es da,
Schulterverletzung.
glaube ich.
Ein Tag
Ja.
vor Weihnachten in Augsburg bei einem
Ach,
der
stimmt.
sinnlosesten
Ja.
Fights aller Zeiten.
Ach, das war das, ja.
Ich weiß nicht mehr, wer im Fernsehen das gesagt hat. Ja, er hat seinen Mann gestanden. Das hätte er besser einfach nicht gemacht an der Stelle, weil es einfach sinnlos war. Dementsprechend auch, wenn du die Hälfte der Saison raus bist, eine Saison zum Vergessen dann. Ne? Hoffentlich ist er zum Beginn der nächsten Saison wieder fit. Hat ein bisschen was draus gelernt. Im Vergleich zur letzten Saison hat er in der Zeit, die er da war, ja dann doch ordentlich Eis gehabt mit knapp 10 Minuten. Im Vergleich zur letzten Saison, da hat er ja eine knappe Minute weniger gehabt pro Spiel. Und allein wegen der U23-Regelung hätte er wahrscheinlich diese Saison noch ein paar Spiele mehr gemacht.
Ja, definitiv. Und du hast gerade schon gut eingeleitet. Diese Saison muss für ihn einfach eine Lehre sein für die nächste Saison. Und dass er dann, ja, auch da, was für viele geht, glaube ich, einfach einen Neustart hinlegt und den nächsten Schritt dann halt auch macht, ne? Aber das ist dann auch halt wichtig für ihn, denn ansonsten ist halt auch die Frage, in welcher Position können und wollen die Haie ihn dann auch langfristig noch einbinden,
Ja,
wenn er, wie gesagt, er
er hat
muss
Vertrag,
halt
ne?
vorankommen.
Er hat Vertrag. Und zwar, das Ganze ist aus 22. Das war, glaube ich, die letzte Vertragslaufzeit, die die Haie verkündet haben. Das war die Verlängerung von Kammerer und Glötzl, die jeweils für 2 weitere Jahre unterschrieben haben. Das heißt also, nächstes Jahr, das ist bekannt, Maxi Glötzl auch noch Vertrag bei den Haien. André
Tja.
Schuster, Markus, der
Ja.
jetzt bei den Haien aufgeschlagen ist, der schon mal vorher, 2 Jahre vorher, beinahe bei den Haien aufgeschlagen wäre, dann aber noch mal den Umweg über die NHL genommen hat, um dann in Köln zu zeigen, was er auf dem Eis kann. Und nachdem wir am Anfang sehr überzeugt waren, war es am Ende echt überschaubar, ne?
Ja, wenn man jetzt mal nur auf die Statistiken guckt, ne? 20 Punkte in 44 Spielen, 2 Tore, 18 Assists. Kann man jetzt nicht unbedingt viel meckern. Aber wenn man dann auf dem Eis sieht, auch da wieder seine Defensive, sein Zweikampfverhalten, das ist halt etwas, wo ich definitiv den Finger in die Wunde legen möchte und sage, boah, da hat er diese Saison enttäuscht. Also, das war nix, um es mal so flapsig zu formulieren.
Haben wir es vor der Saison nicht gesagt, das ist Häuptling lange Kelle mit Skill?
Ja, das habe
Ja,
ich, glaube ich, sogar gesagt vor der
ja.
Saison. Und das hat er in den meisten Spielen leider Gottes auch unter Beweis gestellt. Ne? Was man vorher aus dem Ausland, aus Nordamerika auch hören konnte. Manche Stimmen davon konnte man nach den ersten Trainingseinheiten irgendwie so gar nicht nachvollziehen, weil man da einen völlig anderen Eindruck bekommen hat.
Auch die ersten Saisonspiele waren
Und
super.
ja, auch die ersten Spiele natürlich, klar, das gilt für den ganzen Kader. Und dann im weiteren Verlauf. Es hat immer mehr abgebaut, ne? Und ich glaube, jetzt zum Ende der Saison, ich weiß es nicht, der war aber jetzt nicht verletzt zum Ende, ne? Sondern war
Ja,
überzählig.
offiziell angeschlagen. Ne? Und in den
Ja,
Playoffs haben
gut.
die Haie dann auch nichts mehr gesagt. Ich weiß, dass er privat auch mal Ähnliches zu jemandem gesagt hat, ohne halt was Genaues zu sagen. Aber er war natürlich auch der Spieler mit der meisten Eiszeit pro Spiel auf die gesamte Saison gesehen bei den Haien mit 21 Minuten 23 Sekunden.
Ja, also im Endeffekt muss man sagen, für das, was man erwartet hat, oder wollte, was man haben wollte, war es halt zu wenig. Und wenn man dann so ein inoffizielles Statement nimmt, wie man sucht einen zweiten Brady Austin mit mehr Offensive,
Ich weiß gar
dann.
nicht, ob das inoffiziell war. Ich weiß nicht, ob das. Boah, ich müsste mich zurückerinnern. Ich glaube, es hat Uwe Krupp sogar auf der Saisoneröffnungspressekonferenz gesagt. Ich weiß es nicht mehr genau.
Ich weiß es jetzt nicht mehr. Aber um das jetzt mal so zu nehmen, dann hatte halt diese Erwartung nicht erfüllt.
Er hat mehr gescored als Brady Austin.
Ja, 3 Punkte. Ja, er hat auch 7 Spiele weniger gemacht. Okay, gut.
Er hat Vertrag. Unseren Infos nach noch für nächste Saison. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn die Haie sich irgendwo verändern wollen, dann ist er für mich ein Kandidat für eine Vertragsauflösung.
Man muss ja nur mal gucken, ich greife jetzt mal kurz vor, wer eine Verteilung eines Vertrags hat. Ne? Also, du hast einen Nick Bailey, du hast einen André Schuster, du hast einen Maximilian Lötzel, du hast einen Lukas Zennen, du hast einen Moritz Müller und du hast einen Brady Austin. Da sind wir bei 6 Verteidigern, die Vertrag haben. Und wenn du da irgendwo was machen willst, was auch entsprechend einen Impact hat, dann kann es nicht sein, dass du dann nur die Stelle von Pat Sidorf ersetzt.
Oder ist denn Dietz?
Oder Stan
Nicht zu
Dietz.
vergessen,
Also,
ja.
das reicht nicht. Das reicht nicht. Du hast die Zahlen eben genannt. Die Gegentore, die Haie die Saison bekommen haben, und auch die Unterzahl. Und wie gesagt, da muss ich mehr tun als nur an diesen beiden Stellen.
Wir gehen weiter und du hast ihn gerade genannt, Brady Austin. Auch der hat noch Vertrag für nächstes Jahr. Auch der hat im Laufe der Saison 2022-23 oder kurz danach seinen Vertrag für mindestens 2 Jahre verlängert. Hieß es damals, glaube ich, es hieß auch langfristig, also 2 oder 3 Jahre wahrscheinlich auch da. Ja, auch da weiß ich nicht, nach der ersten Saison, ne, war es sehr positiv alles. Dieses Jahr hat er sich so ein bisschen dem Trott mit angepasst, ne? Hat auch unendlich viel Eiszeit gefressen. 21 Minuten 12 pro Spiel im Schnitt. Und generell von der Time on Ice auf die gesamte Saison gesehen, weil er eben auch wenig bis gar nicht gefehlt hat, mit über 1000 Minuten dabei gewesen. Das ist einer der, ist der einzige Spieler der Haie, der über 1000 Minuten auf dem Eis stand. Aber das ist natürlich dann doch schon einiges.
Ja, das ist auch um einiges zu viel. Und das ist aber auch etwas, was man halt nicht zwingend den Spieler anlasten kann, ne? Sondern jetzt kommen wir dann wieder zurück, wo wir am Anfang schon waren, halt aufs Coaching, ne? Wie man seine Spieler dann einsetzt. Und dann kommst du halt bei André Schuster und bei Brady Austin auch an den Punkt, wo du sagst, ja, man überspielt seine eigenen Leute oder die Leute, die halt vorne weggehen sollen oder müssen, überspielst du halt um ein Vielfaches. Was halt dann auch in schlechten Leistungen sich niederschlägt. Und Brady Austin hat letzte Saison gezeigt, zu was er zur Leistung imstande ist. Ne? Diese Saison war es jetzt offensiv, ne? 17 Punkte, war okay, aber was man letzte Saison gesehen hat, da hätte auch mehr bei rumkommen können. Und das hatte dann halt auch zur Folge, dass er defensiv halt auch einige Nachlässigkeiten drin hatte, diese Saison, die man von letzter Saison eigentlich nicht kannte. Und das lässt alles in allem irgendwie ein nicht so gutes Zeugnis von der letzten Saison über ihn ausstellen. Und es ist halt das, was mich so ein bisschen frustriert bei ihm, weil, oder ihn vielleicht auch selber, weil ich glaube, er weiß, dass er viel mehr kann.
Vertrag hat er noch. Wir müssen auch sagen, wir haben Gerüchte gehört, dass er sich wohl umschaut. Inwieweit das mit einem Trainer zusammenhängt, kann man natürlich auch an der Stelle weiter nur spekulieren. Aber auch da muss man natürlich sagen, die müssten wenigstens keine Auflösung bezahlen, wenn er weg will, ne? Aber ob er nächste Saison noch da ist oder nicht, die Gerüchte gibt es zumindest, dass er es nicht sein könnte.
Ja, auf der einen Seite kann man es irgendwo verstehen. Ja, kann man schon verstehen, aber es wäre trotzdem schade, wenn er gehen würde. Ich glaube, auch für ihn wäre das ganz gut. Also das, was man bei anderen Spielern zum Beispiel sagt, oh, die brauchen mal eine Luftveränderung, dass sie irgendwo anders hingehen. Hier kann es gut sein, dass halt ein oder der Trainerwechsel vielleicht auch was Gutes bewirkt und dann wieder das eigentliche Leistungsvermögen zutage fördert und ein anderes Wohlbefinden dann da ist, auf dem Eis, in der Kabine, in der ganzen Organisation. Und ich fände es schade, wenn er gehen würde.
Wir machen weiter mit Patrick Seeloff. In der Saison gekommen, Seitdem einer der stabilsten Verteidiger der Haie gewesen, fängt sich in seiner letzten DEL-Sekunde, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass es seine allerletzte DEL-Sekunde war, noch eine 5-Plus-Spieldauer mit 5-Spielen-Sperre. Ja, das ist dann ein Abgang, der ist dann ein bisschen unwürdig, ne?
Ja, also er hat sich im Laufe der Saison, ne, nochmal überreden lassen, sage ich mal, nach Köln zurückzukommen. Und hat halt dann auf dem Eis seinen Mann gestanden, hat halt das gespielt, was er, glaube ich, auch kann. Er hat defensiv hart gespielt, ist dann halt auch in die Zweikämpfe gegangen, die andere vielleicht gescheut haben, und hat auch vom Tor mal aufgeräumt. Ein, zwei Mal halt ein bisschen mit Steinen geschlagen, du hast gerade schon gesagt, die Aktion. Das war aber auch beim Spiel gegen Bremerhaven war es mit auslaufender Uhr, wo er, glaube ich, Colt Conrad da mit dem hohen Stock durchs Gesicht niedergestreckt hat.
Deswegen auch die 5 Spiele Sperre, ne? Weil Wiederholungstäter, ja.
Weil wir uns ja genau. Ja, also alles in allem war es gut, was er für Energie aufs Eis gebracht hat. Und trotz alledem glaube ich, dass die Haie sich da auf der Position definitiv verändern müssen
Es ist ja auch
und
eine Position,
werden.
die es eigentlich nicht gibt. Also war ja schon
Ja.
die
Bei Nachbarn
zehnte, die
zu
zehnte
sein, ne? Ja.
Kontingentstelle, ne? Und er hat ja auch
Ja,
gesagt, ne,
gut, aber.
mit der Frau mit dem guten Job drüben auf eine ganze
Ja.
Saison hat er keinen Bock mehr. Ich gehe nicht davon aus. Er hat keinen Vertrag für die kommende Saison. Also er hat nur für die Saison bis Ende unterschrieben und ich gehe nicht davon aus, dass wir nochmal wiedersehen werden.
Nee, er hat ja gesagt, irgendwas Ende zu führen, dass er keine ganze Saison mehr spielen will oder spielen wollte. Und aber das ist halt eine Qualität, die er mitbringt, halt diese Härte in der Defensive, was die anderen halt nicht so wirklich mitgebracht haben. Und der Einzige, der es vielleicht hätte machen können oder gemacht hat, die Saison, wäre halt Maxi Götze gewesen, der sich halt durch diese unsinnige Aktion dann in Augsburg selbst rausgenommen hat. Und ja, das ist halt ein Punkt, das fehlt den Haien halt hinten. Und das ist halt da auch so ein Punkt, wo ich ansehe und sage, da muss ich halt auch was ändern. Du brauchst halt hinten jemanden Toughes, der hinten auch aufräumt, der nicht offensiv glänzt, das sollten andere tun, sondern hin wirklich aufräumen, einen guten ersten Pass spielen kann und daher ja, sollte man da was machen.
Wenn das war, der hinten nicht gut aufgeräumt hat, aber vorne getroffen hat dieses Jahr, das ist Stan Dietz. Der hat 8 Tore diese Saison als Verteidiger geschossen und damit ja die Hälfte aller Verteidigertore der Haie, also 8 von 17. Die anderen drei teilen sich auf Bailen, Schuster und Austin. Das heißt, es haben auch nur diese 4 Verteidiger für die Haie getroffen. Und Dietz war, mal abgesehen von so ein paar so Sequenzen über die Saison, wo es halt wirklich an ihm auch vorbeigelaufen ist, noch einer der stabilsten Haie-Verteidiger, der aber eben dieses körperliche, auch wenn er es könnte, eigentlich nicht so richtig aufs Eis bringt.
Ja, muss ja, da ziehe ich gerne jetzt meine letzte Saison nochmal zu Rate 22, 23. Da hat er nur 2 Tore geschossen, hatte dafür aber 19 Assists. Und die Saison hat er, du hast gerade gesagt, 8 Tore gemacht, aber nur 5 Assists. Ne? Also es hat sich so ein bisschen gewandelt, so sein Spiel. Er ist so zum, ja, Finisher geworden in dem Sinne. Ja, defensiv dafür auch mit der einen oder anderen Schwäche behaftet sein Spiel, aber hat dafür offensiv halt im Torabschluss und auch im Powerplay halt gut gespielt an der Blauen, wenn er denn mal spielen durfte.
Ja, also er hat im Powerplay tatsächlich wenig gespielt, also im Schnitt 23 Sekunden pro Spiel. Also es ist eine Minute weniger als in der Vorsaison, was für mich auch dieses Ungleichgewicht bei den Assists halt ein bisschen erklärt, ne? Also auch da werden im Powerplay letztes Jahr einige Assists mit dabei gewesen sein.
Ja, aber mit seinem guten Schuss, den er gezeigt hat diese Saison,
Ja,
hätte es
hätte er
eigentlich
mehr
verdient
spielen
gehabt,
können,
dort
natürlich, ja klar.
mehr spielen
Na
müssen. Ne?
klar.
Und ja, da sind wir wieder beim Coaching. Ne? Und deswegen, man wiederholt sich da immer, man zieht immer die identischen Schlüsse irgendwo aus den Analysen oder aus den Zahlen, die man dort sieht und auch den Spielweisen, die man so im Kopf hat.
Er
Und
war nur
der eine
Verteidiger
oder
Nummer
andere hätte,
5, ne,
ja.
im Depth-Chart, was das Powerplay angeht, wenn man allein rein auf die Eiszeit guckt. Ne, da ist natürlich Nick Bailen klar vorne. Dann hast du einen Moritz Müller, einen André Schuster, sogar einen Brady Austin hat insgesamt ein bisschen mehr und dann kommt erst Stan Dietz.
Ja, und der eine oder andere hätte eine deutlich bessere Saison spielen können, unter anderen Verhältnissen.
Was man sagen kann, er hat keinen Vertrag für nächste Saison. Unseren Informationen nach wechselt er, bleibt in NRW, geht nach Iserlohn und Ja, Doug
Die können sich
Shelly, der
freuen.
Trainer der Roosters, der hat ja auch die letzten Spiele in der Köln Arena schon das ein oder andere Mal reingeschaut.
Ja, sollte es so kommen, Iserlohn kann sich freuen.
Edwin Troppmann, Markus, ich glaube, auch das ist eine Sache, die geht an der Stelle relativ schnell. Ne? Der hat nicht im Profikader mitgespielt dieses Jahr, hat nur in der Jugend gespielt, war zu den Playoffs wieder fit, war vorher lange verletzt, hat auch die WM verpasst dadurch. Hat in den Playoffs gezeigt, was er kann, konnte dem Ganzen aber dann auch nicht seinen Stempel so aufdrücken, dass es eben für die Halbfinalqualifikation gereicht hat. 16 Spiele insgesamt nur bei den Jungheinen in der Saison gemacht. 10-mal in Bad Nauheim gewesen mit 2 Assists. Der Junge ist gerade 18, beziehungsweise wird dieses Jahr noch 19, aber ist noch nicht lange 18. Das auch was für die Zukunft und da braucht man doch, glaube ich, gar nicht mehr viel mehr zu sagen. Ne?
Nö, nicht wirklich. Außer der bringt halt alles mit, um auch in Zukunft einen guten Karriereweg zu gehen. Und ich hoffe, dass er für die nächste Saison dann hundertprozentig fit ist und er wieder neu angreifen kann und auch mehr Spiele in Bad Nauheim machen kann, um halt diese Competition halt auch zu haben, um dann den nächsten Schritt zu machen in seiner Entwicklung.
Ein Verteidiger haben wir noch, Markus, und das ist der Kapitän, das ist Moritz Müller.
Du hast das Wort.
Ich darf anfangen mit dem Mond. Na gut,
Ja,
okay.
bitte.
Ja, wir haben uns ja schon mal die Zahlen von Moritz Müller innerhalb der Saison angeguckt, ne? Und das sind natürlich nicht mehr die Zahlen, die er im letzten Jahr beziehungsweise in den letzten 2 Saisons aufgelegt hat. Ist natürlich die Frage, hat er da eher überperformt und das war jetzt wieder eher so, dass womit man rechnen kann, oder war es jetzt tatsächlich mal so eine Saison, die so ein kleiner Durchhänger war, ist auch nicht mehr der Jüngste. Er hat ja gesagt, im Interview, er hat noch ein Jahr Vertrag. Es könnte das letzte Jahr seiner Karriere sein. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch wieder sagen, er ist wieder mit einer +4 durch die Saison gegangen. 49 Spiele gemacht. Das war von den Verteidigern her mit Gianluca Senhen sogar die meisten. Der hat 50 gemacht, Mo 49. Ja, was würdest du für ein Resümee ziehen? Also, ich habe natürlich bei sowas, klar, man hat immer so eher die schlechten Sachen so im Auge. Ich erinnere mich da an Frankfurt, als Cameron Brace ihn da einmal hat stehen lassen wie ein Schülerspieler, ne? Aber auf der anderen Seite gab es natürlich auch die guten Sachen.
Versuch's mal folgendermaßen. Mit einer Gegenfrage, aber ich hole ein bisschen aus. War er vielleicht an seinen Fähigkeiten gemessen der konstanteste in diesem inkonstanten Kader?
Ja, das könnte gut sein.
Gut, dann lasse ich das als Statement so stehen und mehr hab ich nicht zu sagen.
Und siehst du ihn noch ein Jahr oder noch 2 Jahre? Weil du kannst natürlich immer sagen, wenn er es schafft, noch das zweite Jahr hinten dran zu hängen bei der Anzahl an Spielen, dann dürfte auch der DEL-Rekord von Mirko Lüdemann in Nähe sein.
Ja, du möchtest also dazu auch eine Aussage haben.
Na
Also
klar.
ganz ehrlich, es kommt halt immer darauf an, was kommt nach. Ne? Und dann gehen wir wieder zurück zu Gianluca Senhen und Maxi Lötzel und vielleicht auch einem Edwin Troppmann, auf lange Sicht gesehen. Wenn die sich nächste Saison gut entwickeln und den nächsten Schritt machen, dann könnte ich mir vorstellen, dass je nachdem, wie die Saison läuft, Moritz Müller nach der nächsten Saison sagt, das war's. Wenn aber diese Lücke hinter ihm nicht ausreichend gefüllt wird, sei es entweder durch die Jungs, die schon da sind, oder durch einen Zukauf, dann halte ich es nicht für unmöglich, dass Moritz Müller vielleicht sagt, er macht noch eine Saison. Unabhängig jetzt vom DEL-Rekord.
Mal schauen wir mal. Warten wir mal ab, bleiben wir gespannt und sind jetzt mit der Verteidigung der Haie tatsächlich durch und gehen in den Sturm und starten mit Robin van Kalster. Für mich, ich fange mal direkt an, für mich einer der underratedsten Stürmer, die die Haie im Kader haben. Ich glaube immer, der kann viel mehr als diesen vierte Reihe-Center geben. Das hat man in den Spielen gemerkt, wo er zwischen Freddy Storm und Tim Wohlgemuth gespielt hat. Das war in Wolfsburg. Die eine Partie, die Haie so gut gespielt haben, wo diese Reihe auch zweimal getroffen hat. Und jetzt lass mich nicht lügen, ich gucke mir das nochmal an. Das war noch irgendein Spiel, wo die dann wieder zusammen waren, als Wohlgemuth und Storm oder als Best und Wohlgemut wieder fit waren, weil deswegen kam ja diese Rochade. Wo ich mal gerade gucken, kannst du dich noch daran erinnern, wann das war?
Oh nee,
Warte, dann suche ich
weiß
das mal schnell raus. Was wird er denn? Storm wird er nicht so häufig im Line-Up bei sich gehabt haben, denke ich. Das finde ich wahrscheinlich schneller. Genau, beim 4:2 gegen Nürnberg, kurz vor Weihnachten. Und auch da hat das gut geklappt. Ne? Das 3:0 gegen Straubing, das 4:2 gegen Nürnberg und dann eben das 5:4 in Wolfsburg. Das waren die drei Spiele, wo die drei zusammengespielt haben.
ja, und das zeigt halt
Drei
auch,
Siege, ne?
ja, und das zeigt halt auch, gib Robin van Gaal die Chance, mit spielstarken oder offensivstarken Mitspielern eine Reihe zu spielen, dann kann der Junge auch liefern. Und nur dann kann er sich entsprechend weiterentwickeln, denn der ist einfach niemand für die vierte Reihe, für die Checking Line und nur für Unterzahl oder so, oder um den Top rein Entlastung zu geben. Der Junge hat viel mehr auf dem Kasten und das haben wir letztes Jahr schon in der Saisonanalyse gesagt, und da sage ich auch dieses Jahr wieder, der muss endlich mal in die vorderen Reihen und dann da entsprechend Spielpraxis sammeln.
Hat, oder wir wissen es bei Robin van Kaiser tatsächlich nicht, ob er noch Vertrag hat oder nicht für nächste Saison. Ist ein U23-Spieler, wäre natürlich ein herber Verlust für die Haie, zumal er eben sogar noch 2 Jahre U23, als U23-Spieler gilt, ne?
Zu halten, geht es gar nicht anders.
Da muss man einfach gucken, hat seine Punkteausbeute zur letzten Saison verdoppelt, allerdings bei auch der doppelten Menge an Spielen im Vergleich. Von daher da so auf einem Niveau geblieben, aber wie gesagt, das eben meistens in Reihe 3 oder Reihe 4. Markus, als nächstes habe ich hier Maxi Kamera vor mir.
Soll man dazu groß sagen, Muster an Beständigkeit. Letzte Saison 55 Punkte in 55 Spielen, diese Saison gut nur in Anführungszeichen 46 in 52, aber steht der Unruheherd in der Offensive. Da wird zwar das ein oder andere Spiel sich gedacht haben, meine Güte, die hätte ich ja locker ein, zwei oder drei Tore mehr schießen können bei den Chancen, die er hatte. Aber trotz alledem, was würden die Haie ohne Maxi Kamera in der Offensive machen?
Und was wäre drin gewesen an Punkten, hätte sich Andreas Thurisson nicht verletzt, weil diese Reihe hat ja weder mit Tim Wohlgemuth noch mit Freddy Storm noch sonst wie danach funktioniert.
So sieht's aus und trotzdem 46 Punkte
Ja.
hingelegt.
Hat noch Vertrag, wie gesagt, da waren wir eben schon mal drauf gekommen. Da war eine dieser letzten Vertragsverlängerungen der Haie mit Laufzeitangabe. Ein Jahr hat er noch. Und mit seinen 27 Jahren geht es natürlich dafür die Haie, auch wenn das weiter so geht bei ihm. Und ich sehe nicht, warum es da abbrechen sollte, dass die Haie ihn natürlich auch über dieses eine Jahr hinaus halten sollten. Ich komme zu einem, da brauche ich eigentlich nicht viel sagen, Markus. Na, als nächstes steht Justin Schütz bei mir, Stürmer des Jahres in der DEL. Wir hatten ihn als Most Improved Player bei uns in den Awards mit drin, ein Award, den es ja in der DEL gar nicht gibt. Torschützenkönig in der DEL geworden, hat dann in den Playoffs auch noch mal nachgelegt. Gerade im ersten Spiel die 3 Tore natürlich sehr wichtig. Ist Teil meiner Saisonwette gewesen, wo ich gesagt habe, ja, das gibt's aber nur, wenn er 30 Punkte macht. Am Ende hat er 43 Punkte gemacht, fast die 30 Tore alleine geknackt und von daher braucht man gar
Hat
nichts
die 30,
sagen.
er hat die 30 Tore geknackt, also
Ja, wir
bitte.
reden ja immer nur über die Hauptrunde bei
Nee,
den Wings.
alles.
Ja, du darfst das machen, wie du willst.
Ach, ja, ist okay.
Ja, unseren Infos nach hat er noch ein Jahr Vertrag. Die Haie sollten schleunigst zusehen, das Papier, was da nur noch dieses eine Jahr geht, zu verlängern, damit er eben auch weiter bei den Haien bleibt. Und ich beziehe mich nochmal aufs Interview mit Moritz Müller. Er hat ja auch gesagt, wir haben jetzt diese guten jungen Deutschen endlich mal wieder. Jetzt müssen die Haie auch sehen, dass sie die langfristig gebunden kriegen. Ein Kamera, ein Anschitschka, ein Schütz, die hat er da natürlich vorweg genannt.
Ja, völlig zu Recht. Und mir bleibt dazu Folgendes sozusagen, ich habe aus München schon von dem einen oder anderen Kollegen auch gehört und auch privat, da werden schon die Messer gewetzt, den will man unbedingt wieder haben, weil die sind auch schwer beeindruckt von dieser Saison, die Felix Schütz, ach, jetzt sag ich schon wieder Felix Schütz,
Ach,
Justin Schütz,
Markus.
die Saison
Nächstes
bei den
Jahr
Haien,
Saisonwette für jeden Felix Schütz 5 Euro Minimum.
abgerissen hat. Also das sucht seinesgleichen, ja. Also über die ganze Saison hat mit Playoffs 30 Tore geschossen. Von daher kann man nur den Hut vorziehen vor dieser überragenden Leistung. Und auch da, was wären die Haie ohne Justin Schütz? Er hatte sogar im Laufe der Saison, kurz nach der McLeod-Verletzung, so einen kleinen Durchhänger, wenn ich mich da recht entsinne, wie es war. Da hat er ein paar Spiele nicht getroffen und große Chancen, wie man es aus München halt kannte, liegen lassen. Man mag sich gar nicht vorstellen, wäre McLeod nicht verletzt gewesen, die Reihe hätte die ganze Saison zusammengespielt, was da noch für Zahlen möglich gewesen wären. Trotz alledem, sensationelle Saison und bitte Haie langfristig verlängern, egal wie.
Komm, du darfst direkt weitermachen. Wie wichtig ist denn ein Louis-Marc Aubry als erster Reihe-Center für die Haie gewesen?
Ja, 37 Punkte in 55 Spielen. Trotz alledem bleibt bei mir so ein bisschen der Eindruck, die Saison lief nicht ganz so optimal für ihn. Und der eine oder andere wird jetzt zwar bestimmt sagen, wenn ich das Folgende gesagt habe, oh mein Gott, wie kann er nur, aber ich hätte mir diese Saison mehr erwartet. Auch da kommt natürlich dann wieder zu tragen, das Fehlen von Tourisson, wie sehr das ihn und die Reihe beeinflusst hat nach der Performance letzte Saison. Keiner von uns weiß jetzt so wirklich, wie es mit Tourisson weitergeht nach der Saison, im Hinblick auf die nächste Saison. Aber als Nummer 1 Center, so wie es die Saison gelaufen ist, würde ich ihn nächste Saison nicht mehr sehen.
Na ja gut, da hat sich natürlich ein McLeod mit seiner Reihe deutlicher in den Vordergrund gedrängt dieses Jahr, ne? Aber man muss mal gucken, ne? Tourisson 28, ach, kommen wir gleich noch zu, aber jetzt einfach mal kurz da rein. 28 Spiele, 22 Punkte. Das heißt, er hat über 20 Spiele nicht gespielt, ne? Und wenn du guckst, dass ein Aubry 35 Punkte nur hat, dann kannst du wahrscheinlich dir ungefähr ausrechnen, wie viele Punkte dann in dieser Zeit ohne Tourisson zustande gekommen sind.
Ja, definitiv, ne? Und das ist halt das, was man so abwägen muss. Und nochmal, je nachdem, wie es halt mit Tourisson weitergeht, wird sich da eventuell auch was ändern müssen. Und dann stellt sich halt auch die Frage, die wir auch vor der Saison hatten: Wie funktioniert Louis-Marc Aubry ohne Uwe Krupp?
Wir haben das eher in unserer Vertragsübersicht drin gehabt, dass unseren Infos nach Louis-Marc Aubry noch ein weiteres Jahr Vertrag hat. Haben dazu auch eine Nachricht bekommen von einem Hörer, dass dem auf jeden Fall so ist, so wie er das weiß. Also von daher gehe ich auch fest davon aus, dass wir Louis-Marc Aubry in der nächsten Saison definitiv mit dem Hai auf dem Trikot sehen werden. Tun wir das denn auch bei Jason Best, Markus? Weil Jason Best ist natürlich auch so ein Kandidat, ne? Gerade mit dieser langen Verletzung in dieser Saison, der ist auch schon 34. Von seinem Spielstil her und von dem, was er auf dem Eis bringt und was er auf dem Eis lässt, darfst du ihn eigentlich gar nicht gehen lassen. Aber auf der anderen Seite hat er diese Saison auch nur 30 Spiele gemacht. Ja, und es ist jetzt von den letzten 4 Saisons ist erste Mal, glaube ich, gewesen, dass er wirklich so lange verletzt war, aber Schulter ist natürlich immer ein Thema, ne?
Ja, definitiv. Also das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Und auch wenn man dann wieder aufs Eis zurückkehrt, ist halt die Frage, ob man da anknüpfen kann oder wie auf das Level zurückkommt, was man vorher hatte. Ne? Denn, wie gesagt, Schulter, schwieriges Thema. Aber trotz alledem, Jason Best, ich glaube, man hat immer gemerkt, wenn er nicht dabei war, weil die Energie, die er aufs Eis bringt, und das Tempo, was er reinbringt, das sucht fast seinesgleichen. Und so ein wertvoller Zwei-Wege-Spieler, der offensiv kreieren kann, der aber auch in der Defensive hart arbeitet und im Transition-Game, ich glaube, also im Kader vor allen Dingen, es keinen besseren gibt. Von daher, wenn er wieder hundertprozentig fit wird und sich auch demnach fühlt, würde ich mich freuen, wenn er im Kader bleiben würde. Ja, hat er auch, geht er auch nicht als Ausländer durch. Und für die Tiefe und für seine Vielseitigkeit, also eigentlich unverzichtbar.
Ich würde ganz kurz nochmal zurückgehen, wo du es gerade sagst, er gilt nicht als Ausländer. Wie sieht es denn bei Louis-Marc Aubry mit einem eventuellen deutschen Pass aus? Hat man ja auch schon mal vernommen, das Gerücht.
Ja, gut, aufgrund des neuen Gesetzes besteht da ja durchaus die Möglichkeit, ne? Aber das liegt ja auch immer dann an der Person selber, ob man das möchte oder nicht. Und die Möglichkeit besteht und muss man jetzt mal im Sommer abwarten, ob er das macht oder nicht. Und das wird den Hain natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten geben.
Dann führ das Thema doch direkt mal fort bei Freddy Storm.
Super Überleitung. Ja, für ihn gilt genau das gleiche wie für Louis Marcoubi, was den deutschen Pass betrifft. Auch da besteht durchaus die
Ich
Möglichkeit.
glaube, er hat es sogar noch
Und
einfacher, weil er ja mit einer Deutschen verheiratet ist auch, ne?
das ist richtig, ja, aber das Ergebnis ist halt das gleiche, ne? Die Möglichkeit für einen deutschen Pass besteht. Und so wie wir das gehört haben, ist das auch sehr wahrscheinlich, dass das für die neue Saison so ist, dass er den deutschen Pass annehmen wird und dann nicht mehr als Ausländer zählt oder gegen das Ausländerkontingent zählt. Ja, ansonsten, Freddy Storm kam halt aus Ingolstadt als Topscorer, war es, glaube ich, sogar. Und konnte das jetzt bei den Haien nicht wirklich so weiterführen oder daran anknüpfen. Er hatte aber auch eine ganz andere Rolle gespielt und ich habe so den Eindruck bekommen, so, er hat nie so richtig seinen Platz im Kader gefunden und seine richtige Rolle. Er war ja immer so der Springer, ne, hat sogar mal eine Defensive ausgeholfen und hat aber trotzdem 26 Spiele in 53 Punkten gemacht und hat gegen Ende der Saison, glaube ich, aus meiner Sicht das beste Eishockey gespielt.
Ja, und auch getroffen hat er ja ganz ordentlich. Ne? Mit 12 Treffern ist er immerhin fünftbester Torschütze des Teams gewesen. Ne?
Ja, also wie gesagt, zum Ende der Saison hin, ne, wurde es halt besser und konnte dann, aber über die ganze Saison gesehen, ne, ist es halt schwierig, aber die Entwicklung ist halt irgendwo positiv gewesen zum Ende hin. Mal gucken, wie es dann halt weitergehen könnte nächste Saison. Also wie gesagt, der deutsche Pass, wenn es wirklich so kommt, dann ist er natürlich sehr, sehr wertvoll, auch mit den Zahlen, ne? Das rückt das Ganze dann wieder in ein anderes Licht und von daher auch vom rein vom Typ her, ne, also so ein netter Kerl. Ich würde mich freuen, wenn er da bleiben würde und auch nächste Saison den Sturm der Haie verstärkt.
Da gab es eine Rückmeldung von einem Hörer, der sich ziemlich sicher ist, dass Freddy Storm auch 2 Jahre Vertrag hatte, also nächstes Jahr auch bei den Haien ist. Da muss man dann natürlich sagen, das ist natürlich auch eine Sache, dass man jetzt eventuell eben, dass die Passthematik da reinspielt, ob er dann vielleicht da ist oder nicht, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Mehr als bei einem Aubry zum Beispiel. Passthematiken haben wir hinter uns, denn ja auch der Nächste hat einen deutschen Pass, auch wenn er kein Deutscher ist. Marc Olver, auch der leider viel gefehlt in der vergangenen Saison. Wenn er denn da war, das waren dann insgesamt 22 Spiele, die er gemacht hat mit 3 Punkten, dann wusste man auch immer, was man von ihm gekriegt hat. Der Markus hat das irgendwann diese Saison schon mal so schön gesagt, mit Schleifpapier. Das ist einer, der so richtig an die Gegner dran geht, aber eben das alles im erlaubten Rahmen und ohne da irgendwelche dummen Fouls zu begehen. Mit der Verletzungsgeschichte und dem Alter, ne, Marc Olver ist auch schon 36 Jahre alt. Vertrag für nächste Saison hat er unseren Informationen nicht, und auch letztes Jahr war es ja wirklich ein ganz knappes Ding, dass er noch mal einen Vertrag bekommen hat. Ich glaube, das war dann sein letztes Jahr für ihn, zumindest in Köln.
Ja, davon gehen wir mal aus. Aber auch da muss man sagen, kostet gerade schon so einige gute Dinge gesagt, wichtigen gesagt. Das ist ein Typ, der wird im Endeffekt fehlen. Vor allen Dingen auf dem Eis, weil mit seiner Spielweise, der ging halt immer unter die Haut, hat für Energie gesorgt und vielleicht auch mal im Moment, wo es nicht so lief, einen Akzent gesetzt, was das Team aufgerüttelt hat. Ich erinnere mich nur an das Straubing-Spiel, das erste Spiel, was er diese gemacht hat. Du hast sofort gemerkt, als das Eis kam, hat einen Check nach dem anderen gefahren, ist direkt in eine Rauferei verwickelt gewesen. Und das war halt etwas, was den Haien Energie gegeben hat, wodurch sie dann das Spiel auch gewonnen haben. Und das sind so Typen, wenn sie halt gehen, du merkst immer erst dann, was sie dir gebracht haben, wenn sie nicht mehr da sind. Und das kann ich mir bei Marc Olver sehr gut vorstellen.
Der nächste in der Reihe. Auch da wissen wir seit dieser Woche, und wir hatten es ja vorher schon vermutet, dass er gehen wird. Dave McIntyre.
Lass mich
Ein.
da, lass mich,
Ja,
lass mich
bitte.
da direkt weitermachen, weil das passt ganz gut jetzt zu Marc Olber, zu dem, was ich da schon gesagt habe. Auch da, erstklassiger Typ, der auf dem Eis diese Saison, bei dem es dann nicht ganz so gut lief, aber der, glaube ich, unglaublich wichtig in der Kabine gewesen ist oder auch war in seiner ganzen Zeit, die er da war. Letzte Saison natürlich überragend gescored. Diese Saison lief es jetzt nicht wirklich. Und man hat bei dem einen oder anderen Spiel gemerkt, dass, jetzt ziehe ich gerne so das Oblinger-Zitat, dem Spiel hinterherläuft, das Spiel läuft an ihm vorbei. Dass man vielleicht sagen konnte, oh, es war vielleicht dann doch das eine Jahr zu viel. Und großartige Karriere. Auch da wird man wahrscheinlich erst merken, was einem fehlt, wenn er nicht mehr da ist. Und da gibt es auch ein großes Loch zu ersetzen.
Ja, in der Kabine, auf dem Eis, ein Abgang mit Stil, ne? Also ich weiß nicht, wer es noch nicht gesehen hat, sein Abschiedsbrief, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Es waren auf Instagram waren es ein paar Bilder hintereinander. Das hat schon Klasse, ne?
Ja, das zeigt halt, was für ein Typ er ist. Und er war immer professionell, hat sich nie ja, schlecht verhalten, irgendwie auf dem Eis oder abseits des Eises, hat nie ein schlechtes Wort verloren und von daher ein Musterprofi durch und durch.
Wie gesagt, da braucht man gar nichts anderes mehr zu sagen. Er hat selber sein Karriereende verkündet. Von daher braucht man da auch nicht mehr groß spekulieren, was da noch sein wird. Wir kommen zu Tim Wohlgemuth, Markus.
Ja, jetzt hast du.
Jetzt darf ich, na klar.
Jetzt hast du.
Ja, das ist für mich so der zweite Freddy Storm, ne? Also viele, viele Vorschusslorbeeren und hat's aber in seinem ersten Jahr in Köln jetzt nicht so wirklich aufs Eis gekriegt, ne? Nur 14 Punkte in 43 Spielen. So wenig hat er seit seiner DEL-Debütsaison 18-19 nicht mehr gemacht. Aber auch da für mich wieder der Punkt, zum einen zwischendurch mal verletzt raus, zum anderen auch irgendwie nicht so ganz seine Rolle im Team gefunden. Und ich weiß noch, ganz am Anfang der Saison hatten wir ihn mal im Interview nach einer Partie, wo du halt
Oh
gemerkt
ja.
hast, wie sehr er mit sich selbst gehadert hat, dass es nicht läuft.
Ja, ich glaube, Tim Wohlgemuth ist auch ein Spieler, der muss sich 110% wohlfühlen. Und die Stimmung muss gut sein um ihn herum, in seinem Umfeld. Und wenn der sich halt nicht 110%ig wohlfühlt, dann schlägt sich das auf seine Leistung nieder. Und
Also
ich
Tim
glaube,
Wohlgefühl, ja?
gut, das hast du jetzt so gesagt. Aber in die Richtung würde ich halt gehen. Und ich glaube, da hat man, also könnte jetzt sagen, er ist ein Spiegelbild dessen, was so den Kader irgendwie so nach außen symbolisiert. Irgendwas passte halt nicht hundertprozentig und das hat halt dafür gesorgt, dass die Leistung nicht so war, wie man es gerne gehabt hätte. Und bei Tim Wohlgemuth wissen wir, glaube ich, alle, dass er mehr kann. Er erwartet vielleicht auch, so wie es bei Sebastian Uvira mal gewesen ist, von sich vielleicht auch einfach zu viel und müsste es ein bisschen einfacher halten, das Spiel, und geradliniger halten. Das ist etwas, wo er über den Sommer dran arbeiten kann oder auch arbeiten will, um dann nächste Saison nochmal neu anzugreifen.
Tut er das bei den Haien? Also wir vermuten ja, er hat Vertrag, aber es gibt ja auch schon seit langer Zeit die Gerüchte, dass er auch in Ingolstadt wieder gern gesehen wäre, wo er natürlich zum Start seiner Karriere sehr viele Punkte und sehr gut gespielt hat, ne?
Oh, das muss man dann auch jetzt mal in den nächsten Wochen oder die nächsten Tage vielleicht, je nachdem, wann die Haie dann mit Informationen zum Spielerkader an die Öffentlichkeit gehen, abwarten. Ne? Also aus unserer Sicht, wir erwarten das ja eigentlich jede Minute, mehr oder weniger, weil Samstag auf der Abschlussfeier erwarten wir es eigentlich nicht, sondern eher vorher. Und dann wird man ja schon mal sehen, wohin die Reise geht, ob er nächste Saison fix im Kader ist oder ob es da vielleicht noch Gespräche gibt oder ein Abgang irgendwo anders hin bevorsteht. Wir werden sehen.
Wir kommen zu einem weiteren U23-Spieler, der Haie. Wir hatten schon zwei von den vier. Jetzt kommt der dritte mit Elias Lindner. Wenigste Eiszeit aller U23-Spieler bei den Haien in der Hauptrunde gehabt. Ich weiß gar nicht, ob er generell die wenigste Eiszeit hatte oder nicht. Warte, das checke ich noch mal gerade. Ja, da hatte natürlich Nick Eichinger hatte weniger, aber das ist ja kein U23-Spieler. Ansonsten tatsächlich auch die wenigste Eiszeit, also generell gesehen mit im Schnitt 5 Minuten 27. Der ist nächstes Jahr kein U23-Spieler mehr. Ich weiß nicht, ob er sich mehr davon erhofft hat von den Haien, aber es ist so dieses uneingelöste Versprechen Elias Lindner, was die Münchner hatten, was die Bietigheimer hatten und was es jetzt irgendwo auch in Köln gab, ne?
Ja. schwierig, die ganze Sache. Du hast gerade schon gesagt, er fällt aus der U23-Regel raus und ist er jetzt jemand, der für die Tiefe halt gehalten werden sollte, oder möchte er das selber, so quasi der Service Guy, der immer auf Abbruch steht, werde ich gebraucht oder nicht, um dann in Lücken reinzuspringen, oder will er halt auch mal irgendwo noch einen nächsten Schritt machen, ne? Auch. Das ist halt so die Frage. Und
Also das ist eine der Sachen, auf die ich tatsächlich so ein bisschen warte, was da passiert, ob er noch mal ein Jahr Vertrag kriegt oder nicht.
ja, also von seiner Spielanlage her und von dem, was er aufs Eis bringt, ne, ist ja nicht so, dass er aufs Eis geht und also, anders. Also wenn er aufs Eis geht, man merkt immer, er versucht halt alles zu geben. Er hat natürlich auch eine gewisse Qualität, kann an der Scheibe was. Und hat mehrere Facetten, die er im Spiel geben kann, aber er konnte es halt aufgrund der wenigen Eiszeit bei den Haien nicht wirklich zeigen. So, und da stellt sich halt die Frage, mit mehr Eiszeit kann er das? Kann er sich dann so empfehlen, dass er in den Top 12 drin ist? Fix? Oder ist er halt nur dieser, ja, ich bin am unteren Ende des Line-Ups und komme in die vierte Reihe? Und kriegt dann nur Eiszeit, um halt dann wieder, ne, die Top-Reihen zu entlasten? Oder kann ich auch mehr zeigen? Oder darf ich auch mehr zeigen? Und das ist eine Frage, zum einen, wie plant dann auch da wieder der neue Staff mit ihm? Und was möchte er selber gerne? Oder ist es jemand, der jetzt sagt, so, pass auf, DL hake ich jetzt für mich ab. Ich gehe in die DL2, da kriege ich mehr Eiszeit, spiele vielleicht Stamm bei einem der besseren Teams und verdient da mein Geld, oder könnte er vielleicht jemand sein bei einem Aufstieg von Kassel, der nach Kassel geht und der für die dann da ist, um deren Kader breiter aufzustellen? Das sind alles so Optionen, die mir jetzt mal so durch den Kopf gehen. Und da muss man halt sehen, wie es bei den Haien und bei ihm halt weitergeht.
Welche Optionen gehen dir denn bei Andreas Thoresson durch den Kopf?
Oh je, das ist jetzt ein Thema. Boah, da wüsste mich jetzt natürlich, ich habe mich lange versucht, darauf vorzubereiten. Wir haben schon einiges gesagt während der Saison. Und die Saison ist halt echt beschissen verlaufen für ihn, ne? Also es hätte gar nicht schlimmer kommen können. Zwei Verletzungen hintereinander, die ihn jetzt lange, lange rausgenommen haben. 22 Punkte in 28 Spielen. Er war schon wieder auf einem absoluten Top-Niveau unterwegs, auch mit Aubry und Kamara halt. Und das Fehlen von ihm hast du halt richtig arg gemerkt, ne? Vor allen Dingen im Powerplay. Da fehlte halt einer wie Thuresson, der auf seinem Spot, der dem Ovi-Spot steht und dann den Schuss anbringt. Oder halt den Pass in die slotterquelle Zone spielen kann. Das war schon hart. Und ich glaube, ihn persönlich hat es auch richtig mitgenommen. Und wir haben ja einiges gehört über die Saison. Und ich würde es mir auf der einen Seite wünschen, dass er wiederkehrt, aber zum anderen, auch da haben wir lange darüber gesprochen, über Kopfverletzungen und was Sportlern über ihre Karrieren so passiert und wie damit umgegangen wird. Und das ist halt die andere Seite, wo ich jetzt sage, bitte, 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 soll vernünftig damit umgehen und genau abwägen, ob es für ihn nochmal eine Option ist, aufs Eis zu gehen oder ob er nicht sagt, war genug, ich habe genug jetzt durchgemacht und findet sich in einer anderen Rolle in dem Eishockeyverein wieder.
Da brauche ich nichts einfügen. Das lasse ich einfach so stehen und gehe weiter zu Carter Proft, der Gewinner der Vorbereitung. Wenn wir mal ein bisschen zurückblicken, hat der sich in der Vorbereitung seinen Platz in den Top 12 damals erspielt. Leider konnte er das nicht mit in die Saison reinnehmen. Ne? Also letztes Jahr haben sich ja schon alle gefragt, wieso der überhaupt 2 Jahre hat. Das tun es nach dieser Saison auch wieder die Leute, ne? 43 Spiele, 5 Punkte. Letztes Jahr sogar noch 11 Punkte in 11 Spielen mehr. Also 11 Punkte in 54 Spielen. Ja, er hat keinen Vertrag, also der Vertrag läuft aus nach dieser Saison. Iserlohn hat man jetzt schon mal häufiger gehört. Auch da würde es wieder Sinn machen, dass Doug Shadden da, was sich das Ganze angeguckt hat. Aber ob es das dann eben ist, weiß ich nicht. Und An sich hat sich ja herausgestellt, dass dieses Jahr in Düsseldorf einfach nur ein Ausreißer nach oben war bei ihm, ne?
Ja, auf der einen Seite hat der Ausreißer nach oben, auf der anderen Seite er hat natürlich da auch mit deutlich spielstärkeren Mitspielern die ganze Saison gespielt und hatte im Powerplay seinen fixen Spot vorm Tor und konnte dann da auch entsprechend Akzente setzen, was er halt bei den Haien nie oder nur sehr, sehr selten machen durfte und gemacht hat. Was gerade schon gesagt, in der Vorbereitung hatte das mal wieder gezeigt, dass er da auch mehr kann. Aber alles in allem, ich möchte das ungern jetzt als Missverständnis abmoderieren, dass so die Beziehung Kataproft und Kölner Haie, aber ja, alles in allem war das nix.
Wir schauen mal, wo es bei Kataproft in der nächsten Saison hingeht. Wir sagen auf jeden Fall nicht mehr ins Haie-Trikot. Und kommen jetzt zum letzten, den ich auf der Liste habe, wo es eventuell noch fraglich ist, also der keinen Vertrag mehr hat, unserer Meinung nach, aber den wir vielleicht gerne noch mal wieder im Haie-Trikot sehen würden. Alexandre Grenier. Wir haben vor der
Also ja.
Saison gesagt, Markus, das könnte ein guter Ersatz für Nick Baptiste sein, wenn wir den Iserlohn-Grenier kriegen und nicht den Berlin-Grenier. Und ich glaube, bis auf einige Ausnahmen haben wir sehr wohl den Iserlohn-Grenier bekommen.
Also den überwiegenden Teil der Saison haben wir den Iserlohn-Grenier bekommen, ne? Weil 43 Punkte in insgesamt 53 Spielen im Top- und Playoffs sprechen Bände. Er hat auf Eis immer gezeigt, was er fähig ist, auch mit seinem Auge 28 Assists aufgelegt und auch da wieder Anfang der Saison mit McLeod und Schütz unglaublich performt und da gilt dasselbe wie bei Justin Schütz, was wäre gewesen, wenn Rekha McLeod nicht verletzt gewesen wäre, wie hätten sich die Zahlen da noch entwickelt, trotz alledem muss man sagen, hier und da hätte ich mir von ihm so ein bisschen mehr den Tubusson gewünscht, dass er halt seinen Schuss aus der Position öfters anbringt und auch erfolgreich anbringt. Das ist das Einzige, wo ich sage, trotz 15 Toren, das hätte ein bisschen mehr sein können. Aber unterm Strich kann man mit der Saison von Alexandre Grenier eigentlich völlig zu, voll und ganz zufrieden sein, mit Ausnahme des Aussetzers in Nürnberg.
Das können wir, glaube ich, so stehen lassen. Wie gesagt, für mich auch einer, der Vertrag für die neue Saison auf jeden Fall angeboten bekommen sollte von den Haien. Ob er es dann annimmt, ist natürlich wieder eine andere Sache. Ne? Wir kommen zum Fast-Topscorer der Saison, Gregor McLeod. Erst am vorletzten Spieltag vom Thron gestoßen vom Duo aus Bremerhaven, die einfach am Ende deutlich besser performt haben als die Haie. Seit Weihnachten ist schon bekannt, dass McLeod seinen Vertrag bei den Haien verlängert hat und das Ganze, jetzt lass mich nicht lügen, bis 25, 26 sogar. Also auf jeden Fall noch 2 weitere Jahre im Haie-Trikot. Und er war natürlich der Dreh- und Angelpunkt dieser starken Reihe mit Schütz und Grenier, Topscorer der Haie, als einziger High Point per Game gewesen am Ende mit 50 Punkten in 47 Spielen. Nur 10 Tore ist vielleicht eine Ecke weniger, als man von ihm erwartet hatte, wenn man auch sieht, dass er in Nürnberg letztes Jahr 17 gemacht hat und davor in der Saison bei gleicher Anzahl von Spielen in etwa 12. Da hätte man vielleicht noch den einen erwartet, aber er hatte natürlich eben auch vielleicht Spieler in seiner Reihe mit Schütz und mit Grenier, wo er wusste, wenn er den jetzt auflegt, ist er drin und wenn er selber schießt, hat er eventuell nur eine 50-50-Chance.
Ja, also seine eigene Schussquote, seine Shoot-Percentage ist er knapp unter 9%, deutlich ausbaufähig, würde ich mal sagen. Das ist halt so ein Punkt, wo man halt Kritik anbringen kann, was die Assists angeht. 42 Assists über die Saison gesehen. Hat ein Wahnsinnsauge, eine Spielübersicht, eine Spielintelligenz, Fähigkeiten in der Scheibe. Also das sucht beinahe seinesgleichen, auch in der Liga. Einziger Kritikpunkt bei ihm ist halt wirklich seine Bodyquote. Die ist halt unterirdisch, muss man dazu sagen. Wenn du die Zahl hast, darfst du sie gerne noch raushauen. Ich habe sie gerade
Von
nicht.
dieser Saison, warte, sage ich
Von
dir
dieser Saison, ja.
sofort, Bulli-Statistiken. Da, wo haben wir ihn denn? Gregor MacLeod 46,11.
Ja, also das ist halt etwas, was definitiv ausbaufähig ist. Er hatte dann aber mit Alexandre Grenier einen guten Partner in seiner Reihe, der ihm da unter die Arme gegriffen hat, der halt, glaube ich, auch einige Bullies gespielt hat, wenn die Reihe auf dem Eis war. Und aber trotzdem, das ist halt etwas, was ausbaufähig. Aber ansonsten, der Junge ist jetzt, wie alt ist er jetzt nochmal? Er ist jetzt, lass mich nicht lügen,
25,
25, also
noch
er wird jetzt im
25, wird
Sommer, er
vor der
wird jetzt im
Saison
Sommer
26, ja.
26. Der hat noch so viel Potenzial, das, was er schon gezeigt hat. Ne? Also ich freue mich auf die nächsten Jahre, ihn im Heil-Trikot zu sehen und was da noch kommt.
Markus, einen haben wir noch. Und dann haben wir es tatsächlich alle schon wieder durch. Håkan
Ja,
Hennelt.
Håkon Hennelt. Wir hatten vor der Saison ja eine ausführliche Analyse zu Håkon Hennelt auf der Webseite veröffentlicht. Und der kam ja mit ganz vielen Verletzungen aus Nordamerika wieder zurück. Ne? Konnte da auch nicht so richtig Fuß fassen und die nächsten Schritte in der Entwicklung machen. Ist dann zu ihnen heimgekommen, um halt wieder Spielpraxis zu kriegen und auch so in diesen Spielfluss reinzukommen und sich auch offensiv zu zeigen, weil das eigentlich auch sein Spiel ist. Aber auch da bekam er selten die Gelegenheit dazu. Hat jetzt über die Saison ein Tor, zwei Assists gemacht in 40 Spielen, hat die meiste Zeit auch in der vierten Reihe verbracht und ist eigentlich ein Spieler vom Potenzial her, dem ich persönlich viel mehr zutraue und er wahrscheinlich auch das so sieht, dass er viel mehr kann. Und da stellt sich halt auch die Frage, wie sieht das mit einem neuen Staff aus? Welche Chancen erhält er? Wo sieht man ihn und wie plant man mit ihm? Aber das, was wir wissen, ist halt, dass er vor der Saison einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat.
Dann haben wir alle Spieler durch. Und Markus, ich glaube, wir brauchen nicht mehr viel zu machen, als zu sagen, ihr hört uns natürlich auf jeden Fall noch mal. Wir haben noch so zwei, drei Themen offen, die wir dieses Jahr machen wollen, bevor wir dann in die Sommerpause gehen. Das Treffen, wie gesagt, am 5.4., ne? Meldet euch, wenn ihr dabei sein wollt, gerne über Social Media, sharkbite-pod auf den gängigen Plattformen, sind bekannt, oder sharkbitepod@gmail.com per E-Mail. Und wenn wir da eine kleine Übersicht haben, ich sag mal so, nach dem Wochenende, so bis Mitte nächster Woche, dann gucken wir mal, wo es dann am Ende hingeht, wo wir da auch genug Platz haben, dass dann eben auch alle unterkommen. Ansonsten Saisonabschlussfeier, wenn ihr uns seht, einfach ansprechen. Für einen Plausch sind wir immer gerne da. Und wir warten einfach mal ab, wie die Saisonabschlussfeier ablaufen wird, denn da haben sich die Haie, auch während wir aufgenommen haben, jetzt über die letzten knapp 2,5 Stunden nicht zugeäußert. Markus, haben wir was vergessen?
Ich hoffe nicht. Also von meinem Zettel ist alles weg.
Von meinem auch, dann würde ich sagen, in diesem Sinne. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und vielleicht sieht man sich Saisonabschlussfeier, U17 danach, Playoffs, ganz wichtig, ne? Roundtable, aber da werden wir davor auf jeden Fall nochmal online sein. O-Töne haben wir heute logischerweise nicht, gab ja auch keine Spiele. In diesem Sinne, macht's gut, bis dann.
Ciao.